Herzlich willkommen zur 912. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind heute auf der Rennstrecke unterwegs und sprechen über den F1-Film von Joseph Kosinski. Mit mir hier, er ist schon an Bord seines Boliden, Christoph Perner.
Guten Abend.
Und unser Boxenduder heute Abend ist natürlich Robert Krüger.
Jetzt bin ich Boxenduder, ich muss so ein schönes Autorenngeräusch machen. Na, egal, hallo.
Und als Gästin haben wir heute Abend, wie immer, wenn es um Autorennfilme geht, die Podcast-Imperatorin Christiane Attig.
Hallo. Und er lässt seine Rolle so modifizieren, dass sie in Kurven eine höhere Geschwindigkeit erreichen kann. Stefan Giesberg.
Guten Abend. Das ist auch schön auf dem stehenden Gerät.
Wenn du dich im Keller da mit deiner Rolle in die Kurve legst, das glaube ich schon viel falsch.
Dann macht es direkt platsch und ich lande auf dem Boden.
Ja, diesen Witz hatte ich eigentlich auf Bob gemünzt und da stand statt Rolle sein Lastenfahrrad natürlich.
Ah, so, ja. Okay. Ja. Dann geht's natürlich.
Ja, auch gerade bei dem Schnee hier in Frankfurt mehr so schlecht als recht, liegt man auch mal auch schnell platsch und man liegt auf dem Boden. Aber
bist du heute gefahren?
Nee, oder? Heute Morgen, ja, da war noch kein Schnee.
Ja, gut.
Meine Frau war gestern auch der Meinung, sie müsse unbedingt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und hat mir dann auch erzählt, dass sie mehrfach absteigen musste, weil Schnee, Schlamm und Dinge, wo man nicht drauf fahren wollte.
So ging es mir zum Zivildienst auch. Da bin ich auch immer mit dem Fahrrad gefahren, auch bei Schnee. Da kam ich auch einmal klatschnass an, weil ich irgendwie dreimal in die Matschpfütze, also dreimal in Schnee geflogen bin. Aber mit 19 ist einem das halt irgendwie noch alles egal.
Ja, genau.
Okay, normalerweise fangen wir immer an, dass wir unsere Gästin vorstellen, aber wer kennt auf dieser Welt nicht schon Christiane Attig, oder? Gibt's da jemanden?
Also ich kenne sie.
Trotzdem, wer mehr von dir hören will, jetzt einmal kurz, dass du sagen kannst, zu welchen fantastischen Podcasts man dir folgen sollte.
Ja, das ist ja so peinlich, weil vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder so waren das 7 und jetzt ist es nur noch einer aktuell. Aber das wird sich auch wieder ändern.
Aber ein großartiger.
Ja, die Wendeltreppe ins Nichts, wo ihr alle auch schon zu Gast wart. Großartige Folgen. Hört rein, wenn ihr euch für Filme und Quiz-Podcasts begeistern könnt. Die Wendeltreppe ins Nichts.
Ja, super. Und du planst wieder neue oder alte Sachen wieder aufleben zu lassen oder kommen neue?
Ja, es kommt auch was Neues.
Oh.
Irgendwo haben wir das schon mal angeteasert.
Warte mal, das hast du mit Daniel schon mal besprochen, oder? Oder hat der Daniel das erzählt? Mit Daniel zusammen?
Womöglich, ja.
Womöglich. Hat der wieder gequatscht, der Alte.
Nee, er regt sich immer darüber auf, dass ich zu viel darüber erzähle, weil er, glaube ich, immer noch nicht so richtig an den Erfolg dieses Projekts glaubt und Erfolg in dem Sinne, dass wir das wirklich durchziehen. Das ist nämlich schon ein Mammutprojekt und das wird aber kommen. Ich bin da sehr guter Dinge.
Ja, wir haben auch irgendwann aufgehört, neue Podcast-Folgen des Cocktail-Podcasts anzukündigen. Aus Gründen.
Irgendwann kamen sie nur noch alle 3 Jahre oder so.
Ja. Naja.
Okay, du hast einen Film mitgebracht.
Ja, so sieht's aus.
Das heißt, du darfst ihn auch zusammenfassen.
Ja, jetzt müsst ihr mir nochmal sagen, soll ich den bis zum Ende durchspoilern oder irgendwann aufhören zwischendrin?
Das ist eine gute Frage.
Ja, wir spoilern eigentlich nicht.
Ich schon.
Der Christoph spoilert schon, weil ihm ist es egal, ob er gespoilert ist, deswegen ist es auch allen anderen egal, ob sie gespoilert werden oder so.
Hat es allen anderen egal zu sein?
Das ist sehr, sehr, sehr grob vereinfacht. Ärgerlich vereinfachend. Ich finde, muss ich nicht bis zum Ende spoilern, oder?
Aber
okay, ich fange einfach mal an und wenn ich merke, das ist jetzt ein guter Moment, um rauszugehen, dann mache ich das.
Ja, so würde also. Ich das auch sehen.
In F1 geht es um Sonny Hayes, der gespielt wird von Brad Pitt. Das ist ein ehemaliger Formel-1-Star und vor ungefähr 20 Jahren hatte er einen schweren Unfall und musste dann seine Formel-1-Karriere erstmal beenden. Und In der aktuellen Zeitlinie ist er irgendwie, also hat Geldproblem oder sagen wir mal, er hat nicht viel Geld, also offenbar das, was er verdient hat damals, ist weg. Er hat auch irgendwie gescheiterte Ehen hinter sich und dann kommt ein oder sein Ex-Teamkollege von früher auf ihn zu, der heißt Ruben Cervantes, gespielt von Javier Bardem, und der sagt hier, ich habe jetzt meinen eigenen Rennstall, komm mal zu mir ins Team. Und dieser besagte Rennstall, der steht ziemlich schlecht da. Also in der aktuellen Formel 1 Saison hat er bisher 0 Punkte eingefahren und irgendwie ist auch noch ein Fahrer abgesprungen oder weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist ein Platz frei und den soll jetzt Sonny besetzen. Und der macht das dann für die letzten 9 Rennen dieser laufenden Saison und dann lernt er natürlich auch seinen Teamkollegen kennen, denn wie wir wissen, fahren Formel 1 Fahrer immer zu zweit im Team. Der heißt Joshua Pierce. Und ja, da beginnt so eine Rivalität zwischen den beiden. Und ja, was wir dann im Folgenden sehen, sind eben die ersten Rennen, die dann gefahren werden. Ja, also ich weiß nicht, wie sehr ich da schon ins Detail gehen soll. Auf jeden Fall ist Sonny, benimmt sich nicht wie ein normaler Formel-1-Fahrer, um das mal so auszudrücken. Und ja, da ist auf einmal ziemlich viel Chaos da und es führt natürlich auch zu zwischenmenschlichen Konflikten im Team und außerdem sind die beide auch, also zicken sich nur an und es ist irgendwie keine gute Harmonie da. Und dann kommt es natürlich auch zu Unfällen und da höre ich vielleicht mal auf. Ja.
Ja.
Kommt so ein Gen X Rüpel, nee, der ist sogar noch älter, ne?
Wie alt ist Brad Pitt? Ja, ja.
Und rüpelt sich dadurch die moderne Formel 1 durch mit seinen Methoden von früher. Sind es nicht eher 30 Jahre gewesen, die der Pause hatte? Ist irgendwie in den 90ern gefahren?
15 Jahre älter als wir, ja?
Nee, ich meine jetzt in der Geschichte auch. Es wird irgendwie behauptet, er sei mit Ayrton Senna und Schumacher und so gefahren.
Na gut.
Senna ist in den 90ern verunglückt. Also
frühe 90er, das kommt ziemlich genau hin. Also es, ich habe so das Gefühl, er spielt eine Figur, die so alt ist, wie Brad Pitt auch ist.
Ja, nee, ich meine, dann sind es eher 30 Jahre Pause, die er gemacht hat.
Habe ich 20 gesagt? Nee, ich meinte 30.
Ja, das ist 20, ja, egal, okay. Ja.
Okay, wie hat euch das gefallen?
Ja, gar nicht mal so gut.
Echt nicht? Ich fand ihn nicht so schlecht. Nee.
Fandst du nicht gut?
Also verglichen mit den anderen Rennfahrfilmen, die du schon mitgebracht hast?
Ja gut, aber das ist ja jetzt kein, also möchte man so anfangen, Filme zu bewerten, indem man sie mit den schlechtesten vergleicht?
Nein.
Also ich sag mal so, ich habe mir jetzt nicht unbedingt freiwillig einen Film mit Brad Pitt angeguckt, weil ich kann den einfach nicht mehr sehen. Ich will auch eigentlich keine Filme mehr mit dem sehen, aber dieses Thema liegt mir ja schon irgendwie am Herzen und er wurde halt auch schon von vielen Leuten sehr gelobt. Deswegen war ich da schon.
Ist ja auch für einen Oscar nominiert, ne?
Ja.
Für 4 davon.
War ich das schon interessiert dran? Aber ich glaube nur so technische Sachen, oder?
Ich glaube auch oder für was Film, anderes. Oder?
Was?
Ich meine. Okay.
Nee, das glaube ich nicht.
Vielleicht irre ich mich aber auch. Kann auch sein. Also Brad Pitt ist jedenfalls nicht nominiert.
Ja.
Ich glaube, es sind schon so technische, so bester Schnitt, bester Sound.
Aber irgendwas. Der ist schon also relevant, ja, durchaus.
Ja, und die Dinge, die ich gut an dem Film finde, die beziehen sich auch wirklich nur auf die Technik. Also Kamera und Sounddesign fand ich ziemlich gut. Also vor allem so das erste Mal, wo man dann in einem Rennen ist und so die Cockpit-Perspektive hat und so diesen Sound, diesen Motoren-Sound aus dem Cockpit. Das war original, wie als hätte ich früher als Kind Formel 1 geguckt. Da habe ich mich voll zurückversetzt gefühlt. Und dafür wird der Film ja auch total gelobt und das kann ich auch verstehen. Der Musikeinsatz hat mir auch gefallen, wobei eher dann so diese vorhandene Musik, die eingesetzt wird, eher als der Score. Den Score fand ich jetzt ziemlich unspektakulär, obwohl dann Hans Zimmer halt, glaube ich, auch wieder abgefeiert wird. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Nee. Was heißt obwohl, gell? Also ist es halt Hans Zimmer. Es ist, der macht halt
aber
seinen
Stiefel.
Aber halt
irgendwie so uninspiriert.
Ja.
Ich habe so überall. Ich habe jetzt die Oscars gerade gefunden, also Best Picture tatsächlich, dann Visual Effects, Sound und Editing.
Okay. Da hast du eine andere Liste. Ach doch, Motion Picture, da steht's ja, du hast recht. Sound.
Ja, ansonsten habe ich nur Kritikpunkte aufgeschrieben. Ja, ich bin aber was ziemlich, fandet ihr denn gut?
Ich bin da ziemlich bei dir. Die technischen Sachen sind beeindruckend, also sie sieht einfach gut aus. Also nicht nur die Rennszenen, sondern auch so der Rest vom Film. Es ist alles ziemlich Hochglanz, ziemlich solide eingefangen, was die Kameraarbeit angeht. Die Rennszenen sind natürlich der Dreh- und Angelpunkt dessen, was da visuell geboten wird. Die Art, wie das eingefangen wird, wie diese Illusion perfekt gemacht wird, dass wir die Geschwindigkeit und diese mit der das zur Sache geht und die Enge in den Kurven und so weiter zwischen den einzelnen Autos, mit der wir das irgendwie erfahrbar gemacht kriegen und erfahrbar, ha? Der war gar nicht erfahrbar. Egal. Jedenfalls, das fand ich beeindruckend, dann eben diese Kamera, die sie da wirklich so eingebaut haben. Manchmal sieht dieser Effekt, wenn so eine 360-Grad-Kamera so von vorne nach hinten so einen Rotationsmove macht, so, das sieht man ja heutzutage in jedem TikTok-Video. Das haben die ein paar Mal in dem Film auch gemacht, von vorne nach hinten.
Beim zweiten Mal hat es mir gereicht und beim vierten Mal habe ich mich wirklich geärgert.
Ich fand den immer lustig irgendwie.
So. Ach, ihr habt die 360-Grad-Kamera und jetzt müsstest du sie mir wieder zeigen.
Ja, aber dann gleichzeitig ist irgendwie hinzukriegen, dass trotzdem diese Illusion nicht bricht, dass wirklich Brad Pitt dieses Ding um den Kurs jagt. Und ich meine, er ist ja wohl für das Video auch tatsächlich in so einem Formel-1-Auto mitgefahren.
Formel 2.
Aber, oder war was auch immer, so ein Rennding, aber eben halt nicht diese Autos, in die wir da so, wie wir es da sehen, da ist er ja sicher nicht so gefahren. Und trotzdem ist diese Illusion nahezu perfekt. Also ich war da drin und habe das geglaubt, dass er da sitzt und fährt. Ja. Und der ist schon beeindruckend gewesen. Aber abseits dessen, was die Story so angeht und was es auch, wie es die Formel 1 als solche charakterisiert und wie diese Rennen angeblich ablaufen, so da habe ich auch, also da möchte ich auch.
Ja. Warum, was meinst du? Meinst du, was diese Strategien und sowas angeht?
Ist halt alles super unterkomplex dargestellt. Also es ist offensichtlich, kann man sich da so durchrüpeln. Strategie besteht im Wesentlichen Reifen. Daraus, irgendwas ist mit Reifen. Und wir müssen den Amerikanern mal erklären, dass es beim Autorennen fahren, wenn es nicht NASCAR ist, um Kurven geht. Das Auto muss jetzt für die Kurven abgestimmt werden, sagte dann dieser Rennleiterin, die im Wesentlichen auch nur dafür da ist, dass er die dann ins Bett kriegen kann. Also die Frauenfiguren auch Katastrophe.
Aber ja, dann fahren wir noch drüber reden.
Sagt er dir so, ey, die müssen für die Kurven hier, das muss für Combat gemacht werden und so weiter und so, als ob die das zum ersten Mal hören alle im Team. So, oh ja, ach so, ja, so Kurven, ja, Wind, ist gar nicht immer nur von vorne sauber angestrebt, ja, da hören die Aerodynamikerin des Teams zum allerersten Mal davon, aber es ist wichtig auch für die restlichen Szenen, die um das Ding rum sind, wenn das Autorennen stattfindet, für das amerikanische Publikum, das von Formel 1 keine Ahnung hat. Und Apple, die es gerade die Übertragungsrechte für Formel 1 für Amerika gekauft hat und gerade den großen Push hinlegen will, Formel 1 in Amerika zu popularisieren und deshalb wahrscheinlich diesen Film als Vehikel mal diesem Marketing-Effort ganz vorne dran stellt, kann man dann auch alle Figuren in diesem Team, in dem Radio, in diesem Funk-Dings, wo die sich unterhalten, ständig den Plot erklären lassen. Dass die alle immer dauernd darüber reden, was jetzt gerade so, die erklären sich einmal gegenseitig die Taktik, die aber ultra simplifiziert ist. Jeder Formel-1-Fan weiß, wenn er das mehr als 5-mal geguckt hat, dass das alles quasi oberste Lackschicht gewesen ist von dem, was da wirklich vor sich geht. Und meine aktive Formel-1-Guckzeit ist auch so Ayrton Senna und
30 Jahre
und trotzdem habe ich das Gefühl, das ist hier alles unterkomplex und ist bestimmt heutzutage komplizierter geworden mit DRS und CARES und was weiß der Geier alles. Ich habe mir alles nochmal durchgelesen, was die da heute machen. Es ist viel komplexer geworden.
Ja, was war denn das mit diesem Spoiler, den die ja immer hoch und runter klappen? Ich habe das nicht verstanden.
Ja, das ist dieses DRS-System. Das haben sie irgendwann 2013 oder so oder 11 oder irgendwann mal eingeführt, weil die Überholmanöver immer weniger geworden sind. Und deshalb machen sie jetzt diesen Mario Kart-Effekt. Der Typ, der hinterher fährt, darf, wenn er dicht genug dran ist, ein Knöpfchen drücken auf bestimmten Streckenabschnitten und dann klappt dieser Spoiler da hinten so sich um und dann hat das Auto weniger Abtrieb, weshalb das nur auf Geraden eingesetzt werden darf. Und dafür aber natürlich auch weniger Drag, also weniger Luftwiderstand und kann dadurch schneller fahren. Und dadurch hat er einen Vorteil gegenüber dem, der vorne fährt. Und das soll Überholmanöver einfacher machen.
Hat er den nicht eh, weil er Windschatten hat?
Das ist genau das Problem. Dieser Windschatten ist bei den heutigen Autos, die aerodynamisch so hoch optimiert sind, nicht mehr so. Die haben von diesen Verwirbelungen quasi mehr Nachteil, als dass sie von dem Windschatten
Deswegen musst
Vorteil
du das Auto
haben.
Doch umbauen, dass es auf Combat eingestellt ist.
Genau. Du musst es quasi wieder so bauen wie in den 90ern sozusagen, wie ihn. Also du musst es ihm anpassen.
Und dann, verstehe.
So, jetzt habe ich gerantet, jetzt seid ihr dran.
Ich fand es nicht so schlimm.
Ich
bin da auch reingegangen und dachte so, okay, du guckst jetzt einen Formel-1-Film. Vermutlich wird der eine ganz seichte Geschichte haben. Der wird geile Bilder haben, weil das loben sie alle. Und genau. Er wird, weiß ich nicht, zur Echtheit von Formel 1 so viel zu tun haben wie der Tanzfilm vor 2 Wochen mit echtem Tanzsport.
Genau. Und er wird hoffentlich im besten Fall ein bisschen spannend sein. Und ich fand, das war er schon.
Und genau das haben wir doch gekriegt.
Fand also, ich auch.
Ja, aber habt ihr nicht Interesse an einer interessanten Geschichte? Weil alles, was abseits von den Rennen stattfindet, ist halt einfach nur super lame. Und also habt ihr euch nur ein Mühe für die Menschen interessiert, die darin vorkamen? Ich fand die alle so unfassbar langweilig. Mir war völlig egal, ob die auf der Strecke sterben oder nicht. Und das ist für so einen Formel-1-Film, glaube ich, schon nicht das Beste.
Ja, nee, ich hatte mich halt vorher schon nicht. Also ich habe genau das erwartet. Deswegen war es mir halt auch so, da sind jetzt ein paar Leute und die haben auch irgendwie spannende Sachen, vermeintlich spannende Sachen, weil sie irgendwie die Rennstall verkaufen. Ist mir, zeig mir ein paar coole Sachen und.
Ja, ein bisschen ärgerlich fand ich das schon. Also, ich mochte ihn auch eher, ich bin eher beim Stefan, muss ich sagen. Obwohl es natürlich unterkomplex war, aber ich fand ihn schon spannend und was die mit den Figuren gemacht haben, fand ich schon ärgerlich ein bisschen, ja. Also gerade das, was sie mit Frauen machen. Also es war wirklich, in welchem fucking Jahrzehnt sind wir denn, dass wirklich immer noch Brad Pitt eine 20 Jahre jüngere weiblicher Love Interest hingezimmert werden muss und die Mutter von dem jungen Rennfahrer gerade mal 4 Jahre älter ist als er selbst. Und ich denke so, why? Warum muss man das so machen? Und es spiegelt sich dann halt auch genau darin wieder, was sie dann erzählen. Ja, sie erzählen halt das ist ja nicht mal ein Love Interest, sondern ja, sie landen halt einfach im Bett. Ja, so what? Und mit der Mutter, also das war ja schon cringe, wie sie dann diese, wie die dann in Brad Pitt ausschimpft. Mann.
Ja, und wie sie aber vorher so, da ist er, der ist ja eigentlich ganz hot.
Ja, da hatte ich eigentlich gedacht so, okay.
Das wäre lustig.
Wenn die dann mit dem irgendwie, wenn sie wenigstens auch sein Alter hätte, die ist ja auch über 20 Jahre jünger, ja.
Also, ist das so schlimm? Ich habe gar nicht geguckt.
Die ist noch jünger als die Blondine.
Die Blondine war aber immerhin schon über 40.
Oder? Ja, genau. Aber er ist halt immerhin. Über 60, gell? Er
ja, ja, ich 15, weiß, aber immerhin. Halt hätte vor ein paar Jahren hätte man das vielleicht aber mit einer 25-Jährigen gesetzt.
Ja.
Insofern so das macht ein Stück weiter.
Das macht aber nicht besser. Ja, nee. Ja, ich dachte auch ich auch irgendwie, ja, besetzt als die Mutter von mir aus Viola Davis und macht dann eine Liebesgeschichte mit Brad Pitt, aber eine richtige Liebesgeschichte. Aber nee. Ja, also Christian, da bin ich bei dir. Die haben einfach, mit den Figuren haben sie sich einfach gar nicht interessiert für irgendeine Story. Das war... Und der Bösewicht auch, das war ja lächerlich.
Der war wirklich.
Gottes Willen. Kann man ja kaum Bösewicht nennen. Also,
nee. Wer war denn der Bösewicht?
War ja mehr Comic Relief.
Na, der Typ.
Comic Relief, wen meinst du denn jetzt?
Den Board-Member-Typ da.
Ach so, okay. Mhm. Also ich fand den nicht Comic Relief, ich fand den einfach nur total gesichtslos. Also der kam halt am Ende um die Ecke und hat halt revealed, so ja, ich war das übrigens.
Ich bin der Bösewicht.
Ja, okay. Genau.
Und dann sieht man halt nur, wie er sich Comic Relief mäßig ärgert, wenn es dann nicht nach seinem Dings läuft.
Aber es war doch von vorne, also habt ihr da was anderes erwartet?
Nein, aber man hätte das auch weglassen können und stattdessen eine komplett andere Geschichte erzählen können, die irgendwie interessant ist. Okay, ich habe ja gelernt, man soll nicht darüber sprechen, was so ein Film auch hätte sein können, weil das ist dann nicht mehr dieser Film, aber ich finde das durchaus valid.
Hast du gelernt beim Bob, meinst du?
Nee, beim Daniel habe ich das gelernt.
Ja, aber der Bob wirft mir das auch immer vor, wenn ich
ständig
sage, ich hätte gerne gewollt, dass der Film mehr hiervon oder mehr davon. Ja, nee, aber ich bin da schon bei dir.
Also ich fand die Frauenfiguren auch schlimm, aber nicht so schlimm wie unsere Hauptfigur hier. Den fand ich wirklich absolut zum Kotzen. Also
Brad Pitt oder?
Ja, Brad Pitt.
Oder den Jungen.
Aber, achso. Und vor allem in Kombination mit dem Jungen. Weil diese ganze Rivalitätsgeschichte, das war einfach so ein Kindergarten. Boah, ich habe mich aufgeregt über diesen maskulinen Habitus, den die beide da an den Tag legen. Und ja, ich weiß nicht.
Es passte wieder zu diesem Tanzfilm, den wir vor 2 Wochen oder was hatten. Dass da so 2 Gockel umeinander rumhüppen und sich die ganze Zeit irgendwie so
anziehen. Die haben sie ja sogar Gockel genannt, ja.
Und Schwan haben sie sich genannt, habe ich auch nicht verstanden, was das für eine Beleidigung ist. Aber okay, Aber dann auch, wenn es dann am Ende weggeht, natürlich, der Film wäre jetzt nicht der Film, wenn sie dich nicht am Ende irgendwie als Team zusammenfinden, ist jetzt kein großer Spoiler. Aber das kommt dann auch so out of left field. So bis eben zicken sie sich noch an, reden nicht miteinander, giften sich da in diesem einen komischen gläsernen weißen Gang da an. Und da ist keinerlei Entwicklung in dieser Beziehung zwischen den beiden. Und dann auf einmal auf dem Rennen denkst du, jetzt gewinnst du, ja, wir gewinnen. Und dann irgendwie so, und dann können sie magische Moves auf diesem Feld machen. Und dass Lewis Hamilton sich dafür hat hergeben lassen, dass er nicht nur Executive Producer ist, sondern irgendwie auch der Formel 1 Fachberater dieses Films. Und dann quasi das gesichtslose Opfer, was dann am Schluss da platt gemacht werden muss, gleichzeitig dann auch noch ist.
Ich muss sagen, die Cameos von Rennfahrern fand ich schön. Das ja, fand wieder ich mal auch. So plötzlich Barrichello und irgendwelche anderen, wo man sich sagt, so, war das? Und dann, ja, war's.
Ja, aber auch die Spitze, also hier Norris und Verstappen, also
so richtig kleine Cameos von richtig großen Stars.
Die haben das ja wohl auch während echter Formel-1-Rennen teilweise gedreht. Also die hatten da so Access-All-Area-mäßig bei verschiedenen Rennen die Dreharbeiten quasi nebendran, damit sie diese Atmosphäre so mit einfangen können. Ich kann mir nur sehr begrenzt vorstellen, wie man das macht, ohne da den Prozess aufzuhalten. Aber irgendwie scheinen sie da genug...
Geld? Einfach
ja,
Geld?
Ja, aber normalerweise, wenn du so siehst, was so ein Hollywood-Film so auffährt an Technik und... die Formel 1 genauso und jetzt musst du das beides gleichzeitig stattfinden lassen, das stelle ich mir nicht so einfach vor.
Naja gut, aber die Formel 1 ist ein ganz hochkommerzialisierter Zirkus und da haben sie es halt eingepreist, dass sie jetzt halt noch so einen Werbefilm drehen.
Ja, klar.
Und am Ende ist es ja das.
Ja. Ja, und das wird sich wahrscheinlich schon lohnen. Also wenn die jetzt in Amerika, aber wenn du da auf Apple TV oder wo auch immer das gucken kannst, da werden schon ein paar zugreifen. Vielleicht auch, weil sie den Film gesehen haben und irgendwie cool fanden. Der wird jetzt irgendwie, wann geht's denn wieder los? März oder wann?
Keine Ahnung.
Nee, ich auch nicht. Läuft das nicht die ganze Zeit?
Nee, ist im Moment ist nichts. Okay. Also ich glaube, es sind jetzt die erste Tests, kann es sein?
Überfragt.
Oh Mann, warum weißt du denn? Christian, weißt du's?
Nee.
Als unsere Formel 1 Spezialistin.
Du bist doch unsere Autorenfilm-Spezialistin.
Ich habe aufgehört, Formel 1 zu gucken, als ich 13 war oder so.
Oh, okay. Ja. 8. März geht's los. 24 Rennen. Und dann Nikolaus ist das letzte.
Mhm. Ah, okay. Ja, siehst du, dann habe ich das damit verwechselt. Ich wusste, dass ich erst jetzt in diesem Winter quasi ein Rennen bei meinem Vater irgendwie so nebenbei habe auf dem Fernseher laufen sehen, aber ja, dann war das wahrscheinlich im Dezember oder so.
Nur der Saisonabschluss gewesen, ja.
Ja, vielleicht sowas.
Ja, ja, und es ist doch jetzt Audi ist doch mit dabei.
Aha, du weißt Sachen.
Ja.
Naja, also diese Geschichte zwischen den Männern da, ich fand, die hat auch Javier Bardem war irgendwie so ein bisschen, also gerade am Ende, wenn dann sitzt da die Brad Pitt-Figur in diesem Krankenstuhl da oder Krankenbett, was auch immer, und Javier Bardem kommt rein, Hans Zimmer legt da so ein Drama-Gedröhne drüber und dann muss er da Textzeilen sagen von irgendwas von früher und ja, wir sind broke losers und irgendwas und das ist alles so, das war so fremdschämig. Saum so, dachte ich jetzt, okay, es reicht, jetzt fahr dein letztes Rennen und dann ist gut.
Die Dialoge waren wirklich schlimm geschrieben.
Ja.
Die waren nicht alle optimal.
Der Film an sich, ich kann es ja nicht leugnen, der hatte ein bisschen Spannung, aber die kam halt wirklich nur aus den Rennszenen. Und auch wenn da die ganze Zeit der Plot erklärt wurde, und die Überholmanöver waren alle ein Witz, aber das hat schon, also ich habe den mal wieder geguckt von 0 Uhr bis 2.30 Uhr oder sowas. Und irgendwann an irgendeiner Stelle, ich weiß nicht, ich bin aufs Klo gegangen oder so, habe ich dann den Fehler gemacht, auf die Uhr zu gucken und auch Pause zu drücken und quasi zusammenzurechnen, was da wieder rauskommen wird an Uhrzeit am Schluss. Und dann dachte ich so, okay, teile ich den jetzt in zwei Hälften? Naja, guckst du noch eine halbe Stunde oder so. Und dann habe ich ihn weiterlaufen lassen und dann war er immerhin spannend genug, dass ich A, nicht eingeschlafen bin und B, ihn dann doch in einem Zug zu Ende geguckt habe. Das muss man eben dann, glaube ich, schon auch dafür halten, aber es macht
sogar
jetzt
ich habe ihn in einem durchgeschaut.
Macht jetzt daraus keinen guten Film.
Also,
was ich wirklich ganz, ganz schlimm fand, das Schlimmste überhaupt in diesem Film, war dieses Pokerspiel. Weil das war, also da war wirklich nichts richtig dran, nichts. Es war wirklich schlimm. Warum? Das ging schon los, wie die Karten gehalten haben, wie sie gesetzt haben, wie sie all in gegangen sind. Das war alles, alles falsch. Also genau so macht man es nicht. Und auch das Ende, dieser Clou, das war halt, ja, warum hätte man das so tun sollen? Also warum hätte der erste All-In gehen sollen, der da All-In gegangen ist? Und dann auch, was der andere hatte, habe ich meiner Frau auf den Kopf zugesagt. Habe ich gesagt, der hat das und das. Und genau das hat er auch gehabt. Es war halt, es war so banal. Das war, boah.
Ja.
Da habe ich gesagt, Leute, das ist, also jeder Hobby-Pokerspieler kann euch das da beraten, wie ihr es besser macht. Und ihr sitzt nicht da mit euren Karten in der Hand, auf die ihr die ganze Zeit drauf guckt, wie beim Mau-Mau-Spielen. So spielt man einfach nicht Poker. Das ist einfach scheiße.
Tja, das war sogar in Vegas.
Verdammt. Und All-In gehen heißt auch nicht, dass alle ihre Chips einfach unkontrolliert in die Mitte zusammen auf einen Haufen schieben. Oh. Also habe ich gedacht, das kann ich scheiß ernst sein. Was soll denn der Mist?
Ja, das.
Ja, aber wir sollten wahrscheinlich wirklich viel aus dem erzählerischen Mittel mitnehmen, dass der eine doch nur geblufft hat. Das war doch total tiefsinnig, Christoph.
Ja, also total tiefsinnig. Auch über, hat man gar nicht kommen sehen. Ja. Ganz großer Blöffer. Schlimm.
Tja, ja, nee, da musste er sich ja aber auch noch hier dann den Smartphone-Rüffel von dem Älteren abholen. Jetzt leg doch mal das Handy weg und so.
Das war lustig.
Ja. Naja. Und auch am Schluss, dann gibt's diese eine Szene, wo er erklärt uns vorher irgendwie, dass er da in so ein, beim Laufen nennt man es Runners High, ich weiß nicht, wie es bei Rennfahrern heißt, dass in seinen Flow-Modus, in seinen Fliegen oder wie er es genannt hat, reinkommt.
Mhm.
Und dann kommt der Film am Schluss dann irgendwann, natürlich musste das noch kommen, in den Moment, wo er uns dann zeigt, wie sich das für ihn anfühlt. Und selbst an der Stelle entblöden sie sich nicht, die Frau im Funk noch das sagen zu lassen. Also wer es da noch nicht verstanden hat, aber sie muss dann wirklich noch hingehen und sagen, was, einer muss dann so sagen, was ist denn da los? Und dann guckt sie so dramatisch und sagt, er fliegt. Und du denkst dir so, ja. Genau, danke, dass du es mir erklärt hast. Wenn wirklich im Kino einer neben mir sitzt, der so dumm wäre, das nicht selber zu verstehen, weiß ich nicht, wie der es dann bis geschafft hat, die Karten zu kaufen. Also, oh.
Das war gemein. Sagen wir mal so, der Film ist nicht sehr subtil.
Ja, das so kann man
es zusammenfassen. Es wird wirklich alles erklärt.
Ja, das stimmt.
Gut, okay.
Ich habe jetzt so ein Bild von dem Film, das viel schlechter ist als das Bild, das ich hatte, als ich den Film gesehen hatte. Also ich bin eigentlich so aus dem Film rausgegangen und gedacht, ja, okay, der hatte seine Fehler, aber der fühlte sich schon so ganz okay an. Also war schon spannend irgendwie.
Ja. Das will ja auch also, was heißen, wenn ein Autorennfilm bei dir besser ankommt,
ja,
als,
ja, genau,
als jetzt bei mir zum Beispiel. Das ist ja, ja. Das
war jetzt so Popcorn-Kino.
Genau, es war so richtiges Popcorn-Kino. Wahrscheinlich, wenn wir das auf der großen Leinwand gesehen hätten. Mit diesem ganzen
Fazit. Habe ich ja quasi. Ich habe das ja auf dem Fernseher gesehen.
Statt, ja, aber du sitzt halt
so wie alle anderen.
Du sitzt halt trotzdem fast in der Küche. Ja.
Ja, wir müssen da jetzt einen Knopf dran machen, oder wollt ihr noch, habt ihr noch Aspekte?
Nee.
Nö.
Na dann.
Soll ich anfangen? Ich fange an. Ich glaube, ich gehe am meisten Punkte. Dann wird es danach nur noch schlechter. Ich habe jetzt gerade schon bei Letterboxd geschrieben, dass ich nicht viel erwartet habe, nicht viel bekommen habe und total zufrieden war. 7 Punkte.
Also, wow, das ist heftig.
Ich habe genau das gekriegt. Ich habe keinen hochwertigen Film gekriegt. Aber ich habe einen Film gekriegt, der geil aussah, der mir eine schöne Geschichte schön erzählt hat oder eine dünne Geschichte nett erzählt hat. Mehr wollte ich nicht. Genau das ist das, was ich bekommen habe. Ich bin sehr zufrieden.
Ja, okay, ich mache mal weiter.
Der sieht geil aus.
Also mir hat er schon auch was gegeben. Ich muss jetzt gucken, letzte Woche habe ich Tron 5,5 bis 6 gegeben.
der ja auch so, fühlt sich ganz gut an, aber hat schon massive Schwächen. Und das hat er hier auch. Aber ich fand schon, er hat mich unterhalten, er war spannend. Und er hat schon massive Fehler, klar. Deswegen gebe ich ihm 6 Punkte.
Mhm. Ja, willst du, Christiane?
Ach, ich habe den auf Letterboxd mit 2,5 Sternen bewertet, genau.
Also 5. Also 5.
Würde, also ich muss noch ein bisschen nach unten korrigieren. Sagen wir mal 4,7 gebe ich dem.
4,7, also.
Sehr schön, sehr schön. Ja, aber da ungefähr in der Ecke lande ich auch. Also ich, visuell ist es toll, wuchtig inszeniert, was das Autorennen angeht. Und wie gesagt, nicht total unspannend, das kann ich nicht behaupten. Alles andere ist gesagt worden, von daher, ich lande bei 5.
Bei 5?
Ich glaube, das sind.
Ja?
Du hast falsch rum gemacht.
Naja, um die 0,3.
Ich war mir sicher, dass du am wenigsten gibst. Was sollst du noch sagen, Christiane?
Ich glaube, das ist ein perfekter Film für den Second Screen. Also immer, wenn irgendwas passiert, so hinter den Kulissen kann man was anderes machen und wenn dann das Rennen wieder losgeht, guckt man hin. Das ist, glaube ich, die beste Experience.
Ja. Ah, ich weiß nicht.
Und was würdest, ach so, würdest du dann auf dem First Screen einen anderen Film gucken oder, weiß nicht, Handball-Europameisterschaft oder was?
Oder so. TikTok oder was? Irgendwas Interessantes.
Leg doch mal das Handy weg. bügeln, was man halt so macht.
Ach so.
Oder reden mit dem Partner oder so.
Das wird auch überbewertet.
Bob hat den Film auf jeden Fall alleine geguckt, ich sehe schon.
Um die Uhrzeit schläft meine Frau.
Ja. Ich hab mir zwischendrin irgendwie überlegt, da kam ich mir selber viel lustiger vor, als es dann war, wie es wäre, wenn der Film Pitstop gehießen hätte, weißt du, Brad Pitt. Oh. Und dann, oh. Das hätte ich am Dad-Joke erzählen können, oh Mann, ich Ochs. Oh, ja.
Aber hätte ich ziemlich gut gefunden.
Ja. Die Frage ist doch jetzt, wie viele Filmbesprechende haben diesen Witz irgendwie weltweit in ihre Filmbesprechungen eingebaut?
Alle.
Und wir haben ihn jetzt liegen lassen bis kurz vor Ende.
Tja, was trinken wir denn?
Zeit für die Droge der Wahl.
Mhm. Ich trinke schon die ganze Zeit Tee, aber ich habe noch eine Droge dabei.
Das ist ja gut. Ich gehe mal kurz rüber und hol mal.
Christiane, was trinkst du?
Ja, ich habe ja eine Zahn-OP hinter mir und nehme immer noch Schmerzmittel, deswegen trinke ich einfach nur Cola Zero, ohne irgendeine Verbindung zum Film.
Trinkst du Schmerzmittel? Ist auch eine schöne Droge.
Cola Zero. Ich habe, Moment mal, ich hatte mir irgendeine halbseidene Erklärung dafür ausgedacht. Jetzt muss ich überlegen, ob ich die noch kenne. Also ich habe hier Glen Grant, das ist ein schottischer Whisky, den ich in meiner Kindheit immer getrunken habe. Ah, jetzt fällt mir auch die halbseidene Erklärung wieder ein.
In deiner Kindheit?
Nein, nicht in meiner Kindheit, meine Jugend, also in den 90ern. allerdings habe ich natürlich jetzt hier die polierte Version davon, also der Zehnjährige, nicht den banalen Glen Grant, den ich als Jugendlicher getrunken habe. Genauso wie ich als Jugendlicher auch Formel 1 geschaut habe und jetzt mit einer gewissen Nostalgie die polierte Version davon fürs Kino. Hm? Ihr seht die Parallelen?
Ja, ist schon.
Und es spielte ja auch in Großbritannien, deswegen.
Hart hinkonstruiert.
Total.
Aber so ähnlich wird das bei mir auch. Ich wollte eigentlich Bier trinken, weil gibt diese eine Szene, wo er die da angräbt, wo sie Bier trinken zusammen, in so einem komischen Café. Aber dann hatte ich das Bier vergessen kalt zu stellen. Und dann hatte ich spontan keine Lust auf warmes Bier.
Warum das?
Weiß ich jetzt auch nicht. Aber dann habe ich gedacht, andere hierher gekonstruierte Sache. Die Brad Pitt-Figur, ja, der ist ja Amerikaner. Und
deswegen trinke ich Bourbon.
They don't make him like this anymore, will uns der Film ja sagen, so ein bisschen. Der ist also quasi ein Rare Breed und deshalb trinke ich jetzt Wild Turkey Rare Breed amerikanischen Whisky. Und dann ist das hinkonstruiert genug, finde ich.
Absolut.
Und Stefan, Bourbon? Was, warum, wieso?
Nee, Rye. So. Aber ich hab versucht, die haben noch zwischendrin, gibt es diese Szene, wo der Böse relativ zum Ende hin nach so einem Glas greift, wo vermutlich irgendein Scotch oder irgend sowas.
Auf dieser Terrasse da?
Ja, genau, so ein helle Flüssigkeit. Und ich habe gedacht so, ach, guckst du mal, wie du das jetzt so hingemischt kriegst farblich. Ich habe mit einem Rye angefangen und dann immer helle Sachen dazu getan. Ich habe ein bisschen Benediktin zugetan, ein bisschen Orangelikör, ein bisschen Maraschino, so, aber es ist nicht richtig hell geworden. Vor allem habe ich am Dussel am Schluss noch einen Tropfen Bitter reingemacht, um es abzurunden. Jedenfalls trinke ich jetzt so eine Fake Old Fashioned Variante mit gesüßten Kräuterlikören angemischt.
Sehr schön.
Ja. Ich weiß nicht, was dran fake sein soll, aber ja. Ist doch ganz klassischer Old Fashioned.
Ja, aber wenn du irgendjemand sagst, ich mache einen Old Fashioned und du machst halt nur irgendwelche Liköre rein, dann sind die, die es sehr genau nehmen, finden das nicht gut. Also hey, wir vor 10 Jahren hätten das auch nicht richtig gefunden.
Hey, du hast auch ein Rye drin, oder?
Ja. Ja, ja, Rye, aber dann nur Liköre. Und nicht einfach nur Zucker und Bitter, fertig.
Naja, Likör ist doch einfach nur Zucker.
Ja, jetzt, das sagst du heute, aber vor 10, nein, 15 Jahren.
Jetzt überleg doch mal, was für eine Folge wir gemacht haben vor 15 Jahren. Wir haben genau das propagiert, dass am Ende alles in Manhattan ist.
Puh, gut. Aber ist noch ein bisschen
Ja klar, wenn du halt auch Zucker reinmachst, der selbst auch Alkohol hat, dann wunderst du dich, dass es stark wird?
Hm. Ja, 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 vor allen Dingen, ich habe ihn nicht kühl gestellt, aber er braucht noch ein bisschen Schmelzwasser.
Okay.
Okay, so. Einer von euch hat oder mehrere Picard Staffel 1 geguckt. Picard, das habe ich doch auch geguckt, oder?
Ich glaube schon.
Ist es hier geguckt, mit?
Aber das ist schon sehr lange her.
Mit
Picard.
Ja. Sollte ich jetzt auch gerade sagen. Ist das nicht das mit Picard?
Ja, Staffel 1 ist das mit dieser neuen Androidin, gell?
Mhm. Da wo er auf seinem Landsitz rumgammelt, oder?
Ja, genau.
Und Wein macht oder weiß ich nicht sowas.
Ah, auf dem Landsitz macht er aber auch auf dem Scheitel rum.
Christiane, du hast es geguckt. Erzähl doch mal.
Ich habe das geguckt und mitgebracht. Genau, also in unserem Star Trek Watch sind wir jetzt bei Picard Staffel 1 angekommen, beziehungsweise haben die jetzt zu Ende geguckt.
Moment mal, wie seid ihr da angekommen? Da kommt doch noch so viel davor. Habt ihr Discovery und sowas, habt ihr alles schon durch oder was?
Nee. Wir haben Discovery geguckt bis zu dem Punkt, wo sie in die Zukunft reisen. Also ich weiß nicht, Staffel 3 zu Ende oder so. Dann haben wir erstmal eine Staffel Lower Decks geguckt und dann Strange New Worlds. Und dann hat Daniel mir freigestellt, was wir dann gucken wollen. Dann gesagt, ach, lass mal PK gucken.
Ah, okay. Na gut, verständlich. Mhm. Und das schaut jetzt komplett wahrscheinlich, oder?
Nee, mein Fazit zur ersten Staffel ist auch gleichzeitig die Information, was wir als nächstes gucken. Nach der ersten Staffel PK hatte ich nämlich Lust, Discovery weiterzuschauen und das soll schon einiges heißen.
Nee, aber tu das PK nicht an, dann schau nur die dritte, weil die dritte ist die gute Staffel, alle anderen sind
furchtbar. Nee, wir gucken jetzt erstmal Discovery weiter. Also dieser Witz funktioniert nur, wenn man weiß, dass ich Discovery bisher richtig kacke fand. Aber so schlimm fand ich PK gar nicht. Ich habe da auch eine Pro- und Kontraliste gemacht.
Mach.
Also was ich an PK, also sagen wir mal so, das ist ein größeres Ding, aber das ist mir bei PK erstmal so richtig klar geworden. Was ich vor allem an New Trek mag, ist, dass alle Serien so eine ganz eigene visuelle Identität haben. Mhm. Also vorher, ich meine, sahen die unterschiedlichen Serien auch unterschiedlich aus, aber das lag, meine ich, viel mehr an den unterschiedlichen Schauplätzen. So, die einfach, ne, bei Dingsbums, Deep Space Nine war halt alles braun, so, aber das lag halt einfach an dieser braunen Station. Und hier hat, also die Serien jetzt, die haben einfach so einen eigenen Look and Feel, jede individuell, und das finde ich gut. Und die hier von Picard, die hat mir auch besonders gut gefallen. Also auch so Kameraführung und Bildkomposition und Color Grading und so, das finde ich alles total super. Und ich muss auch sagen, das, was mir hier an Fanservice geboten wurde, das hat mir durchaus auch gefallen. Also die alten Charaktere, die man halt wieder sieht.
Du musst so dringend die dritte Staffel schauen.
Ich weiß, dass da alle wiederkommen, das weiß ich schon. Aber insbesondere das Aufeinandertreffen von Picard und Data, das fand ich schon, ich meine, das war nicht perfekt und so, ne? Aber überhaupt so eine Situation zu haben, wo die beiden miteinander reden und man so auf einmal wieder wusste, ach, deswegen mochte ich TNG so gerne. So die Interaktion zwischen den beiden, die fand ich ja immer schon total toll und so. Und was ich auch gut fand, war, dass wir hier so ein fokussiertes Erzählen haben. Also, dass diesem Thema künstlicher Mensch einfach sehr viel Raum gegeben wird. Das ist so das Kernthema dieser Staffel ist. Das fand ich auch gut. Mhm. Was mich auch zu den Kontrapunkten schon führt. Denn alles, was so darüber hinausgeht, also dieser ganze Konflikt rund um diese romulanische Sekte und die Androiden-Zwillinge, die ich total doof fand. Und vor allem diese nervigen Romulaner-Geschwister, aber boah, vor allem sie ist so lächerlich böse. Das war wirklich, also auch wieder schlecht gespielt und auch schlecht geschrieben. Also im Grunde alles, was sich abseits so dieser Kern-Picard-Crew abspielt, hat mich nur genervt. Und vor allem, was sollte denn dieser Romulaner-Elb? Also, der passte so gar nicht in die Crew.
Ja, vollkommen.
Also, ich weiß auch nicht. Was,
ja.
Dann Seven of Nine ist geil, dass sie dabei ist, aber viel zu wenig so. Und
ja, das
halt
wird
immer
ja mal mehr.
Ja, aber das, was wir jetzt gesehen haben, das hat mich auch nicht denken lassen, so geil, in der nächsten Staffel bin ich gespannt, was mit ihr passiert, weil das war halt alles nur so Action-Kram.
Ja, in der nächsten Staffel passiert natürlich auch ein Haufen Scheißdreck, also Story in der nächsten, das kannst du halt so sehr in die Tonne treten, dass es in der dritten ja auch einfach vergessen wurde. Also in der dritten haben sie einfach so angefangen, als wäre die zweite nicht passiert. Also es war alles.
Oh Gott.
Ja, das ist so, ich weiß nicht, da gibt's doch so eine Bezeichnung für dieses Redcon, heißt das so? Weiß nicht, also sie vergessen es einfach, ja. Aber gerade was du genannt hast, diese Sache mit die Androiden-Geschichte, so diese Androiden-Problematik, das kommt schon auch noch weiter vor und wird schon auch noch interessant. Also ich gebe dir da vollkommen recht. Ich finde auch diese was so auf der persönlichen Ebene passiert. Also in der zweiten Staffel geht's halt um die PK und die Geschichte mit seinem Vater, der gespielt wird von Gaius Baltar aus Battlestar Galactica, sehr lustig. Und Q dann als, also seine Beziehung zu Q, die ja auch immer interessant war irgendwie. Also diese persönlichen Sachen, die finde ich ziemlich cool und die finde ich auch in der zweiten cool. Die ganze Story in der zweiten kannst du mindestens genauso in die Tonne treten wie die erste Staffel. Und dann kommt die dritte Staffel und die ist einfach nur Fanservice. Die wirst du lieben. Jeder liebt die.
Okay.
die ist schon inhaltlich auch ganz, ganz großer Quatsch.
Ganz großer Quatsch.
So
ganz cringe,
mit Fanservice zugepflastert, dass man sich dem nicht entziehen kann.
Genau,
das ist
so. Du sitzt da drin und denkst dir so, boah, ist das dick aufgetragen. Wow, ist das ein Fanservice. Danke.
Okay.
Genau das wollte ich.
Objektiv kann man da, glaube ich, auch
gewartet.
Kann man da wenig gut finden, aber auf so einer Gefühlsebene ist es so.
Ja, genau. Es ist so, ja. Darauf habe ich 30 Jahre lang gewartet.
Ja, aber ja. Okay. Ich bin gespannt, wie das dann, wie du das siehst, wenn du die gesehen hast. Und ich glaube, ich muss jetzt auch bald mal Paramount Plus klicken.
Ja, ich auch. Verdammt nochmal, weil ich mochte halt wirklich diese die Starfleet-Geschichte von letzter. Wir haben letzte Woche gar nicht gesagt, dass wir das Raumschiff auch toll fanden. Ich fand das Design von dem Raumschiff auch
super. Doch, das hast du gesagt.
Habe ich gesagt? Okay.
Ich glaube schon.
Ich glaube, ich habe es dir hinterher gesagt und ich habe noch irgendwas vergessen, aber egal. Nee, ich glaube, ich muss da auch draufklicken, befürchte ich. Und ich habe auch das Strange New Worlds noch nicht gesehen.
Ja, auch die restlichen Star Trek Sachen, die noch bei Netflix waren, sind jetzt auch zum Jahreswechsel dort verschwunden. Ich steckte ja noch in so einem Deep Space Nine Rewatch, der sehr langsam voranging. Ich habe irgendwie so, keine Ahnung, eine Folge pro Monat geguckt oder so. Also ich war wirklich, ich will nicht sagen quälte, weil das ist ja kein Quälen, aber ich, also von der Geschwindigkeit her war ich sehr langsam unterwegs. Was ja aber auch okay war, weil das hatte jetzt in dem Sinne keine Priorität. Ich habe halt immer mal eingeguckt, wenn ich irgendwie Lust drauf hatte. Und dann ging das so langsam voran. Ja, und jetzt fertig, Netflix. Kein Deep Space Nine mehr. Ich wollte, glaube ich, vorgestern oder so da weit mal wieder eine gucken und dann dachte ich mir, wo ist denn hier diese Liste, wo man weiter gucken kann? Wieso ist das denn dann nicht? Und dann bin ich in die Suchfunktion rein, also DEE und dann kommt nichts, Deep und dann Space und also tippst du alles so rein und gibt's doch nichts, müsst doch diese Autovervollständigung längst finden, was soll denn das? So, ja, nein, okay, dann kurz gegoogelt, ja, dieser Vertrag ist ausgelaufen. Und Netflix hat ihn nicht verlängert. Und das ist alles jetzt entweder zum Ende Januar oder zum Jahreswechsel, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls ist es jetzt verschwunden und wenn man jetzt Star Trek gucken will, muss man faktisch, ich glaube, es gibt wohl noch bei Wow oder so, haben sie noch vereinzelt, fallen da noch Reste rum, las ich, es war aber auch so eine KI-Antwort, vielleicht stimmt es auch nicht. Von daher, wahrscheinlich muss man jetzt zu Paramount Plus, wenn man Star Trek gucken will.
Ja, vermutlich. Ja, gut, Dings, Prodigy lief, glaube ich, noch verteilt, obwohl es auch seltsam war, da lief die eine Staffel auf einem Streamingdienst und die andere auf einem anderen. Ich glaube, die erste Staffel auf Netflix und die zweite auf RTL Plus oder sowas, also ganz strange. Naja.
Genau.
Aber Christiane, du hast gesagt, du hättest Strange New Worlds gesehen.
Mhm. Also die erste Staffel auch, glaube ich, oder?
Ist das so gut, beiden? Wie alle sagen?
Also es ist wesentlich besser als Discovery, finde ich. Die Crew gefällt mir viel besser. Also wobei, es verschwimmt auch so ein bisschen in meinem Kopf, aber ich weiß, dass ich die Crew besser fand. Ich fand vor allem die Charaktere interessant. Also ich meine, Discovery
wird
einem
die
hat da
Crew
das
denn vorgestellt, weil das war bei Discovery ja ein bisschen das Problem.
Ja, ja. Die Crew wird einem vorgestellt und man sieht auch viel mehr, wie sie einfach zusammenarbeiten auf der Brücke und so weiter. Und es wird auch viel schneller klar, so wie ist die Beziehung untereinander. Und vor allem der große Vorteil ist Michael Burnham existiert nicht so. Und der Fokus liegt einfach auf sympathischen Figuren, die auch irgendwie emotionale Nuancen haben, ja. Und das, also allein deswegen ist das schon so viel besser, ja. Sehr ich gut. Weiß nicht, ob ich sagen würde, das ist das Beste, was Star Trek je gemacht hat. Ich glaube, dazu muss ich noch mehr sehen. Dazu.
Ich glaube, die letzte wird auch sehr gehatet, gell?
Das weiß ich nicht.
Ich habe irgendwie nur einen Ausschnitt jetzt neulich in einem YouTube-Video gesehen, dass es irgendwie so eine Musical-Episode gibt, wo die alle singen.
Ja, das war aber vorletzte Staffel, glaube ich.
Okay.
Die wurde noch gefeiert von vielen. Okay.
Ich habe noch keine einzige Minute davon gesehen bisher, deshalb und dann flog mir dieser Ausschnitt so durch, wo die dann da sich alle ansingen und dachte ich so, was ist denn hier los?
Ja, da freue ich mich.
Singen kriegt man ja auch gar nicht.
Fand ich ja, damals bei Buffy Vampire Slayer fand ich das auch sehr, sehr cool.
Ja, es gab ja auch in der alten Trek-Sachen immer sehr cheesige Episoden. Gerade Deep Space Nine, diese eine Episode, wo sie da in diesem komischen Spiel, was sie da spielen müssen, irgendwie so von so rumhopsen und irgendwelche Kinderlieder singen müssen und so.
Boah, die war so kacke.
Hä, wo die Kinderlieder?
Ja, die doch, sind so ja, sie mussten gefangen, so Reime aufsagen.
Mussten so Reime aufsagen und dann hüpfen sie alle hintereinander durch so einen Raum auf so, wenn du so Hopse spielst auf dem Boden, müssen sie so rumhüpfen von einem Bein aufs andere und so diese Kinderreime alle aufsagen.
Das ist so
weiß ich,
ja.
Ich weiß, dass wir irgendein Spiel spielen mussten von so einem Gamma-Quadrant Fuzzi, oder? War das das?
Ja, ja, genau.
Der da kam und dann mit und die als Spielfiguren missbraucht hat und
genau,
so.
Genau, genau.
Ich kann mich an das Spiel gar nicht mehr erinnern, dass das so albern war.
Es war sehr albern und dann nicht mal
das so. Das war so ungefähr auf dem Niveau wie die TNG-Folge, wo die alle süchtig werden nach diesem einen Spiel.
Legendär. Ich glaube, das ist die dritte oder vierte Folge oder ganz frühe Folge in der ersten Staffel.
Es gibt da auch so Folgen, wo sie dann immer so, wenn sie so historische Kostüme anhaben, du hast dann Worf in so einem roten, ich will fast sagen Frauenkleid oder sowas in der Art. Da habe ich überhaupt nicht mehr präsent, um was es in dieser Folge geht, aber dieses Bild ist mir irgendwie hängen geblieben. Also es gab schon immer auch alberne Quatsch.
In der Regel geht es darum, dass die Sicherheits Routinen vom Holodeck ausgeschaltet wurden.
Meistens so. Ja, genau. Genau.
Was ich ja bis heute wirklich eine strange Entscheidung finde, ist, dass die erste Folge TNG, das ist ja auch gleich so eine Q-Folge und da sind die auch in so einer Mittelalterwelt oder irgendwie alles, es ist auf jeden Fall nicht sehr
Tribunal,
Sci-Fi-mäßig. Ja. Und ich dachte so, Moment mal, ich dachte, Star Trek ist Sci-Fi, warum gucken wir uns sowas jetzt gerade an? Und ich hatte total Angst, dass es so bleibt. Zum Glück ist es das nicht.
Das stimmt, es war ganz schön mutig, das gleich am Anfang zu machen. Ne?
Mhm.
Ja, oder vielleicht auch ein bisschen dumm, man weiß es nicht. Glück gehabt, dass es am Ende gut ausgegangen ist.
In der ersten Staffel war einiges noch ziemlich mutig, schräg dumm. Naja.
Genau. Das wäre jetzt eigentlich ein guter Übergang zu meinem nächsten Thema. Wenn
ist der auch schräg dumm?
Nee, aber halt Star Trek und frühe und Entscheidungen und so weiter.
Mhm. Na dann, bitte.
Genau, also ich habe What We Left Behind geguckt. Das ist eine Dokumentationsfilm, der über Indiegogo von den Fans finanziert wurde.
Das wollte ich schon immer mal schauen.
Zu Deep Space Nine, genau. Ich wollte ihn nämlich auch schon immer mal schauen. Und er war irgendwie nie irgendwo verfügbar. Und jetzt habe ich ihn gefunden ich habe halt einfach noch mal gesucht. Warum, was der Trigger war, weiß ich gar nicht mehr. Aber irgendwie habe ich mal wieder danach gesucht. Und dann habe ich gesehen, er ist bei Plex. in diesem freien Angebot von Plex mit drin.
Was ist denn Plex?
Plex ist eigentlich ursprünglich so eine Software, die du installierst, um deine ganzen raubkopierten Filme zu deinem Netflix zusammenzubauen. Das würden die natürlich so nie sagen, aber es ist halt so Home Media Server, so was weiß ich. Du hast 2000 Dateien auf deiner Platte liegen, wo irgendwelche Filme sind und du willst die in schick angezeigt kriegen. Dann knallst du die alle in deinen Plex Server rein und dann gibt's da eine App auf deinem Smart TV oder auf deinem Apple TV oder auf deinem Handy oder so dazu. Und das lädt dann irgendwie Metadaten aus irgendwelchen TV-DB oder so runter und zeigt dir dann halt nicht nur den Namen von der Datei, sondern eben auch ein Cover von dem Film und eine Inhaltsangabe und die Schauspieler und Regisseur und so weiter und so weiter. Und dann kannst du da dich einigermaßen durch deine ganze Filmsammlung durchklicken. Was sie dann aber da drum gebaut haben, ist es immer mehr und mehr und mehr geworden und irgendwann haben sie auch eigene Angebote, was filmen und du kannst da das abonnieren und was weiß der Geier. Ich blick da nicht durch, ich benutze da nur die Basisfunktion von. Aber dadurch hatte ich die App auf meinem Apple TV, dann habe ich mal geklickt und dann kannst du da eben What We Left Behind Looking Back at Star Trek Deep Space Nine gucken. Und das ist eine Dokumentation, die von den Fans finanziert wurde über eine Indiegogo-Kampagne. Relativ schmal budgetmäßig gestartet. Am Anfang wollten sie, glaube ich, irgendwie $120,000 haben oder so und am Schluss sind sie damit mit fast 700.000 rausgegangen, weil die Fans das doch sehr haben wollten. Und was dann passiert ist, ist eben Ira Stephen Bear, der Showrunner von Deep Space Nine, hat versucht eben alle zusammenzutrommeln und irgendwie in einen Raum zu bekommen, bei irgendeiner Las Vegas Convention so in dem Zusammenhang mit aufgenommen. Und dann sitzen die eben alle in einem Raum und erinnern sich so ein bisschen an früher, wie das so war. Aber damit es nicht so ganz nur Leute sitzen rum und schwelgen im Damals wird, haben sie so ein bisschen so eine Story drumherum konstruiert. Das war, glaube ich, auch eins der Stretch Goals von dieser Finanzierungskampagne. Wenn sie den Betrag erreichen, dann machen sie das, dass sie die alten Writer wieder in einen Raum gesetzt haben und haben so ein bisschen versucht, so den Writers Room wieder zu beleben und eine fiktive erste Folge einer fiktiven achten Staffel mal eben zusammen zu fantasieren. Und dann haben die sich da so 5 Whiteboards um sich rumgestellt und haben halt angefangen und haben die so entwickelt, die Folge. Und das ist irgendwie sehr lustig, denen dabei zuzuhören. Natürlich müssen sie sich da jetzt nicht an Machbarkeiten, Finanzierbarkeiten und irgendwelches Kanon einhalten und so, sondern ich meine, die wissen schon, dass das auch alles ein großer Spaß ist. Also schöpfen sie mal aus dem Vollen und reden so darüber und dann ist da so zwischengeschnitten Interviews, Anekdoten und so weiter. Avery Brooks, also Cisco, hat nicht mitmachen wollen und deshalb haben sie von ihm nur so ein bisschen Archivmaterial. Aber die anderen sind eigentlich ziemlich vollständig anwesend. Also das Ganze ist auch noch gedreht worden, bevor der Odo-Darsteller verstorben ist und auch bevor Nock ist, glaube ich, auch der Aaron Eisenberg ist auch tot, ne?
Oder? Ja.
Habe ich das richtig immer gesehen? Genau, das Ding ist von 2000, lass mich nicht lügen, 13 oder sowas, 15, irgendwie so Größenordnung. Und genau, die waren da noch dabei. Und fehlen mir die Namen. Nana Visitor, wie heißt die Figur?
Kira Nerys.
Genau, ja, ich bin gerade irgendwie auf dem Schlauch gestanden. Die ist relativ prominent und was ich auch schön fand, ist die ganzen Cardassianer und mal so ohne ihr Make-up in längeren Interviewphasen so mal so zu sehen. Also den Darsteller von Garak zum Beispiel. Ich glaube, ich habe den noch nie, diesen Andrew Robinson, noch nie irgendwie einfach mal so als er selbst irgendwo reden sehen und es ist ja schon krass anders. Also du erkennst natürlich die Augen und du erkennst die Stimme und du erkennst irgendwie so, aber ich hatte den so gar nicht präsent, auch den Darsteller von Dukat.
Na gut, den sieht man ja als Bajorana in der letzten Staffel. Da ist er
ja
fast
aber so schlecht. Als wie die Person so ist, so das ich hatte, klar, wenn man jetzt irgendwie Convention-Videos oder sowas guckt, dann kann man die alle irgendwo sehen. Und die Stars, also so jetzt Patrick Stewart oder so, klar, die sitzen immer mal auf irgendwelchen roten Sofas, da hat man so ein Gefühl, wie diese Person hinter dieser Figur so ist, aber eben bei so Leuten, die jetzt irgendwie Garak spielen oder so, der ist ja jetzt an sich keine Berühmtheit, der Typ, außer von dieser Rolle. Und dann hatte ich den so noch nicht wahrgenommen, auch die Darstellerin, die Mugi spielt oder so, ja, so, das sind lustige Szenen, weil sie auch noch ganz viel Archivmaterial zusammengeschnitten haben. Und wenn man im Deep Space Nine sowas hat, dann das ist schon sehr, wie soll man sagen, so in Erinnerung schwelgen, sehr so dieses ach, wie war das schön damals, ist schon sehr dick aufgetragen. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht großer Deep Space Nine Fan ist, dann ist einem das wahrscheinlich schnell alles zu viel und sehr kitschig.
Naja, aber das... Ja. Ja, aber das ist nun mal auch, also DS9 ist halt die Wohlfühlserie unter den Star Trek Serien, ne? Also
obwohl es ja die ist, die als erstes eben nicht Wohlfühlserie war, da wird auch drüber geredet, dass eben TNG sozusagen anfangs so ein bisschen unter dieser Direktive von Roddenberry, dass da nichts, dass da zum Beispiel kein Krieg drin sein darf und so weiter. Das hat ja am Anfang noch sozusagen ein bisschen auch das alles eingeengt. Die Writer fanden sich da durchaus ein bisschen in einem Gefängnis. Und da kommt auch Rick Berman zum Beispiel kommt zu Wort und erzählt da so ein bisschen drüber, wie das gewesen ist, dass er sich am Anfang mit dem Showrunner hier von diesem Ira Stephen Bear, mit der übrigens einen blauen Bart hat, das wusste ich auch nicht, sehr lustig, dass die ein bisschen im Clinch lagen. So. Und der Rick Berman hat noch so versucht, diese Roddenberry-Werte zu vertreten. Und Deep Space Nine auch die erste Serie war, wo es zum Beispiel innerhalb der Crew Konflikte gab. Was bei TNG, also richtige Konflikte, dass Leute irgendwie ernsthaft, was weiß ich, Leuten misstrauen oder so, das gab es dann vielleicht mal als Plot-Device in einer Folge so, der ist von einem Alien besessen oder so, aber sonst war ja immer Friede, Freude, Eierkuchen meistens. Und die Bedrohung kam von außen und bei Deep Space Nine waren dann so ein bisschen die Fesseln genommen, weil Gene Roddenberry dann damals ja auch nicht mehr da war. Und darüber reden die auch ein bisschen. Das ist ein ganz lustiger Blick hinter die Kulissen. Also wenn man so Bock hat auf so B-Roll-Material, dann, das ist wahrscheinlich jetzt auch nur so im Sinne eines langen DVD-Extras, aber ich wollte es halt mal gesehen haben und ich fand es ganz lustig. Und am Schluss endet es mit einer sehr schönen Szene, wo sie die Darsteller von hier der Quark, Weyoun und und wie heißt der? Ach, nicht Nork, sondern der andere Ferengi.
Rom,
genau. Der Darsteller und noch ein vierter, komme ich jetzt gerade nicht drauf, die singen zusammen so ein Lied. Das Lied ist sehr cheesy, aber dann haben sie alle so schwarze Anzüge an so und stehen um so ein Klavier rum in so einem schwarzen Raum, weiß beleuchtet, sehen alle aus, wie so, als wären sie aus den 1930ern gefallen und singen ein Lied darüber, wie das gewesen ist bei Deep Space Nine und so. Das ist sehr eigenartig, aber irgendwie sehr lustig.
Herrlich, das muss ich sehen.
Genau, also für die Fans, glaube ich, ist das, kann man das mal gucken. Das ist jetzt... seichte Unterhaltung mit so ein bisschen, dass man mal so ein bisschen behind the scenes nochmal sehen kann von der alten Serie. Ich hatte Spaß.
Okay, dann werde ich wohl Plex herunterladen müssen.
Kannst du sicherlich auch einfach auf deinem Rechner im Browser oder so, das müsste einfach, da musst du wahrscheinlich nicht viel runterladen.
Ja, vielleicht reicht es auch, wenn man das irgendwo sucht und dann wird einem das schon richtig angezeigt, oder?
Ja, aber man muss sich wahrscheinlich da irgendwie einregistrieren und so einen Scheiß, oder? Ja.
Weiß ich gar nicht. Ja, mit der App habe ich natürlich einen Plex-Account und bin da irgendwie eingeloggt, aber es kam dann immer Werbung und das hat mich eigentlich am meisten genervt, dass Plex verkauft auch so Werbeclips, Dings, und dann kommt immer so eine Werbeunterbrechung, es steht oben in der Ecke Ad und dann zählt ein Sekundentimer runter, der meistens irgendwie so bei in der Größenordnung 160, 180 Sekunden angefangen hat.
Gott,
ist ja kaum und dann oft. Läuft es runter und dann kam immer dieselben zwei Werbespots, kam immer Hermes und irgendwas mit Autos und ich habe dann immer stumm gedrückt, damit ich mir das nicht anhören muss und bin dann meistens irgendwie entweder zu meinem Handy übergeschwenkt oder so und habe halt so versucht.
Second Screen, du hättest F1 gucken können.
Genau, hätte ich tun sollen. Hab dann versucht, so die 180 Sekunden quasi was anderes zu dösen und dann hat es aber nicht gestimmt. Dann läuft diese kacke 180 Sekunden runter und nach zwei Werbespots hat Plex offensichtlich keinen weiteren Werbepartner mehr, sodass dann da standen dann noch so 90 oder 95 Sekunden übrig und dann ging das aber weiter. Und mein Hirn hat aber so nee, 3 Minuten sind noch nicht rum, ich daddel noch weiter Handy, weil ich hatte ja auch Strom geschaltet. Und irgendwann gucke ich wieder hoch und denke mir, ich bin schon mittendrin wieder, was ist, hä? Und es ist mir dann 1, 2 Werbepausen hintereinander passiert, bis ich kapiert habe, was der Fehler ist, dass einfach gar, dass dieser Timer einfach nicht stimmt. Da muss er auch erstmal drauf kommen. Aber gut, war dann effektiv weniger Werbung, war es jetzt auch nicht schlecht, aber ja, sehr lustig. Aber es ist quasi in dieser Dokumentation versteckt, die Secret erste Folge der 8. Staffel, wenn du so willst. Die haben sie dann auch animiert, also ist dann wie so eine gezeichnete Episode, nicht volles Bewegtbild und auch kein Ton, aber wie so, wenn du so Comicseiten so schnell umblätterst, weißt du, wie so ein Daumenkino so animiert, sind dann so Szenen drin, die sie so gezeichnet haben. Das ist ganz cool gemacht.
Okay. IMDb 8,2, Rotten Tomatoes 100%.
Wow.
Ja, okay.
Mann, oh Mann.
Die Fans, die es finanziert haben, haben halt mal auf 10 Sterne geklickt. Ja. Gut. Das dazu.
Schön, schau ich mir an. Sehr immer gut. Noch. Stefan, sag an.
Christiane hat noch ein paar Themen mitgebracht und zwar, also das hatte ich sie auch schon gefragt oder hatte ich dich schon gefragt. Ihr macht einen Tanzkurs. Erzähl.
Das hätte ja zur letzten Folge gepasst.
Dazu.
Also wie es dazu kam, weiß ich gar nicht mehr so richtig. Ich glaube, ich war diejenige mit der Idee und die war eher so, ach, ich müsste mal was machen, was irgendwie aus meiner Comfortzone rausgeht. Und Tanzkurs war irgendwie so das wahrscheinlich, was ich als erstes in den Sinn gefasst habe. Und deswegen machen wir das jetzt.
Hast du das früher in der Jugend mal gemacht irgendwie?
Nee, nie.
Und Daniel?
Du bist also richtiger Anfänger.
Daniel, glaube ich schon, ja. Mhm. Okay. Ich bin richtige Anfängerin, ja.
Wow.
Und ich lerne in diesem Kurs sehr viel über mich selbst. Ich dachte, ich könnte das alles viel besser und ich lerne, dass ich da schon irgendwie nicht besonders talentiert bin und Daniel, glaube ich, schon ein dickes Fell braucht mit mir. Also ich meine, unser Tanzlehrer sagt auch gleich so bei der Einschulung. Ja,
Einschulung ist ein sehr schönes Wort.
Ja, viele Tanzkurse oder viele, also andere Tanzkurse, die er nicht leitet, die haben irgendwie eine andere Philosophie, die er, also weiß ich nicht genau, worauf er da hinaus wollte. Auf jeden Fall, seine Philosophie ist führen und folgen. Und wenn man sich darauf einlässt, dann wird das schon irgendwie. Mhm. Und das fällt mir nicht so leicht.
Mhm. Aber darauf also, passiert doch Tanzen fast immer, oder? Stefan?
Ja. Aber du kommst halt trotzdem durch, wenn du dich als Herr führen lässt, weil du wieder über deine eigenen Füße gefallen bist und sie machen lässt.
So ganz innovativ kommt mir diese Herangehensweise an Tanzsport jetzt nicht vor.
Also was er halt weniger macht, ist so Schritt für Schritt beibringen. Also das ist eher so, hier guck mal, was ich mache und der Herr führt ja und macht mal. Also das ist sehr viel Learning by Doing, glaube ich. Okay. Und eben so dieses Hineinbegeben in eine Situation, wo man einfach den Typen machen lässt. Das ist, wie gesagt, das fällt mir nicht so leicht.
Ja.
Damit habe ich auf jeden Fall zu kämpfen. Der Kurs ist so aufgebaut, dass wir pro Monat 2 neue Tänze lernen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich aufgegangen ist oder nicht, weil er auch irgendwie sein Programm zwischendurch mal umgestellt hat. Auf jeden Fall haben wir schon langsamer Walzer gelernt, Disco Fox, Slow Fox und Salsa. Und einen Tanz vergesse ich gerade, den wir aber auch nur einmal in einer Stunde so ein bisschen special gemacht haben. Weiß ich nicht. Irgendwas, was mit Salsa verwandt ist. Und das fällt mir unterschiedlich gut. Ich glaube, Slow Fox ist mein Lieblingstanz bisher, weil der gefühlt so ein bisschen komplexer ist. Mhm. Weiß ich auch nicht, ob das irgendwie ein Bias ist oder so. Aber ja, der Anfang war wirklich total schlimm für mich. Also da musste ich auch auf irgendwie erstmal einen Schluck Sekt trinken, um mich überhaupt auf diese ganze Atmosphäre und diesen Kontext einzulassen. Ja. Mittlerweile geht's ohne Alkohol, aber es fühlt sich immer noch ein bisschen strange an. Ja.
Der ist halt schon was anderes. Das stimmt.
Ja.
Also.
Also ich fühle das, was du sagst. Ich habe vor vielen Jahren mich von meiner Frau mal zu einem Lindy Hop Kurs schleppen lassen. Lindy Hop.
Das ist aber auch schon für. Wow. Ja.
Du hast sonst gar keine Tanzerfahrung, oder?
Nee, überhaupt
oder
nicht.
Hast du früher? Nee.
Nee, gar nicht. Ich habe das auch komplett
dann gleich Lindy Hop, sehr schön.
Genau, und das war auch so irgendwie um mich rum alle offensichtlich sehr viel weiter als das, was, also die hatten halt alle irgendwie schon Erfahrung und ich glaube, dieser Kurs war auch, wir sind da so quer reingestiegen, wir sind da also nicht so am Anfang mit dazugekommen. Mhm. Ich glaube, wir hatten irgendwie 2 oder 3 Termine verpasst oder so, aber so den Hallo, guten Tag, wo sind Sie eigentlich, Termin haben wir verpasst.
Grundlegende Gefühl verpasst,
oh, ja. Ja, so genau. Und meine Frau hat da auch irgendwie mehr Talent als ich.
Ja, und sie hat vielleicht auch früher schon mal Erfahrung damit gemacht, oder?
Ich weiß, ja.
Also da, wo deine Frau herkommt, habe ich so die Vermutung, dass die da auch, so wie hier auch, einfach Tanzkurs gemacht hat.
Nicht mehr so zusammen.
Halt
ich glaube,
ja,
genau. Ich glaube, in gewissen Grenzen aber auch nur.
Ja, natürlich in gewissen Grenzen. Man macht halt einen Kurs, vielleicht 2 und die ein bisschen es wollen, machen halt 3.
So ungefähr.
Aber einen machen halt alle hier. Also ich kann jetzt nur fürs bayerische Land sprechen, da ist das so.
Hier bei uns
das ist auch. Schön. Christian und ich haben beide ausgelassen. ich fühle das. Ich fühlte mich genauso da auch so ein bisschen verloren. Und man, wenn man dann so an dem Punkt gewesen ist, oder so kam mir das vor, ich dachte so, hier hat, glaube ich, gerade mal ganz kurz, für einen ganz kurzen Moment irgendwas funktioniert, das müsste ich jetzt irgendwie weiter üben oder so. Und dann kam schon wieder der nächste Schritt oder das nächste Ding oder dann jetzt bitte die Partner wechseln. Es ist dann auch immer so reihum gegangen, dass dann bei diesem Lindy Hop alle mit allen irgendwie dann immer so wechselten. Und je nachdem, wen du dann gegenüber hattest, musstest dich auf eine neue Person einlassen, die das entweder besonders gut konnte oder irgendwie so, aber auf jeden Fall alle besser als ich, aber eben in unterschiedlichen Skalierungen. Dann willst du der Person, die du gar nicht kennst, wieder nicht auf die Füße treten und es war schrecklich.
Es war wirklich schon stressig, ja.
Christiane, wird bei euch auch Partner getauscht?
Also er hat angekündigt, dass er das mal macht, aber bisher ist es nicht vorgekommen. Nee. Aber es gab eine Stunde, da standen wir, glaube ich, so ein bisschen ungünstig, sodass der mich mehrmals als Demonstrationsobjekt genommen hat und mit mir getanzt hat. Boah, unschön. Das war so unangenehm. Ja. Das, dem versuchen wir jetzt immer zu entgehen, indem wir uns an bestimmte Stellen stellen, direkt von Anfang an.
Ja. Oh Mann. Aber das ist doch auch nicht richtig, oder? Dass sich das so anfühlt, dass man da so...
Das fühlt sich nicht richtig an, nee.
Eigentlich...
Ich weiß auch nicht, aber das kann auch an mir liegen, dass ich mich da so schlecht drauf einlassen kann, mit einem anderen Mann, auch wenn der schwul ist, auf einmal so nah beieinander zu stehen und den zu berühren und so. Das kann auch mein eigenes Problemchen sein an der Stelle. Aber man fühlt sich natürlich schon irgendwie vorgeführt, wenn dann das nicht gleich so klappt, wie er sich das gerne wünscht, weil.
Wenn er's doch sagt, er führt, du folgst, dann müsste
es. Ja, aber ich kann ja nicht folgen, das ist mein Problem.
Ja, aber dann müsste er es doch trotzdem hinkriegen, dir die Botschaft, was er haben will von dir, so rüberzubringen, dass du das vermittelt, also verstehst und dass es sich besser anfühlt als vielleicht mit jemandem, der nicht
kann,
so.
Ja.
Ja, genau, aber ich würde jetzt sagen.
Sollte man erwarten, ja.
Als Tanzlehrer müsste es doch können. Also ich weiß auch, wenn man der früher dann mit dem Trainer getanzt hat, oder so, oder Trainerin, oder wie auch immer. Das war immer schon cool, wenn die einen dann nochmal so, das möchtest du von mir, dass man das mal so abfühlen konnte, oder man selber eben als Herr geführt hat, und du merkst so, okay, wenn ich das mache, passiert das und das und so, also diese Erkenntnis müsste dann kommen, aber natürlich.
Die kommt schon auch. Das ist quasi eine sehr reichhaltige Erfahrung so. Aber in den Momenten, wo halt die Augen so komplett auf mich auch gerichtet sind, das ist generell schwierig für mich und das mag ich nicht so gerne. Und deswegen war das für mich dann eher unangenehm. Aber prinzipiell macht er das schon gut. Das hört sich jetzt irgendwie so an, als wäre das die totale Qual, aber ich habe dabei auch durchaus Spaß. Ne? Gerade wenn man so merkt, so man ist irgendwie im Flow und es geht jetzt auf einmal, das ist schon cool. Aber ich hätte einfach nicht gedacht, wie sehr man sich dabei konzentrieren muss. Ich habe erwartet, dass es viel leichter so in Mark und Blut übergeht, aber das ist bei mir leider nicht der Fall.
Ja, 5 bis 10 Jahre, dann geht das. Ganz einfach.
Ich finde es dann immer wieder erstaunlich, wie sehr man dann plötzlich in so eine Rolle zurückfällt, die man Jahrzehnte schon abgelegt hast, ist so plötzlich so wieder Schüler ist oder so oder Erstie oder irgendwie sowas und so unsicher ist, wo man sich denkt so, ja, wie du sagtest, Stefan, so, ja, man ist doch eigentlich hier, weil man das freiwillig gewählt hat, weil man hier Spaß haben will. Und dann fühlt man sich so, ja, das geht mir im Studium auch so, in den Vergleichen Sprachwissenschaften, dass ich zum Teil in Seminaren sitze und dann so denke, ah, hoffentlich nimmt er mich nicht dran. So irgendwie komisch, oder? Es geht für mich um nichts. Ich bin da nur zum Spaß und trotzdem habe ich diese komischen Gefühle, dass ich zum Teil Angst habe, drangenommen zu werden, wie damals in der Schule.
Das habe ich auch. Das habe ich auch im Japanischkurs, wo wir gleich noch drüber sprechen.
So, wo man sich denkt, so, du machst das komplett freiwillig, aber trotzdem hast du diese komischen Schulgedanken, so Flashback-mäßig. Ach ja. Ja, Japanisch lernen ist wahrscheinlich ähnlich wie Proto-Indo-Europäisch zu lernen. Geht in ähnliche Richtung.
Kann ich nicht beurteilen.
Ja, aber dann können wir doch direkt zum nächsten Thema kommen, oder möchtest du noch was zum Tanzen erzählen?
Ich möchte mich hierbei nochmal, also über diesen Weg in, wie sagt man, in formeller Form bei Daniel entschuldigen und Danke sagen, dass du mich erträgst beim Tanzen.
Aber auf der anderen Seite, es ist halt was man gemeinsam mit seinem Partner machen kann.
Ja, das stimmt.
Ja.
Also das ist, wenn ihr zusammen schön Tennis spielen würdet, würdet ihr auf unterschiedlichen Seiten des Platzes stehen.
Man kann auch doppelt spielen, Stefan.
Ja, aber gut. Okay.
Ich möchte noch eine Sache sagen. Wir haben jetzt kürzlich Salsa gelernt. Und
Salsa-Informatiker-Tanz.
Salsa ist aber auch
Informatiker, die das tanzen.
Super stressig, oder?
Also ich finde es an sich ganz nett. Ich mag aber diese normale Tanzhaltung lieber, weil, keine Ahnung, das ist schon irgendwie schön, auch so in den Armen zu liegen und so. Und da ist man ja so getrennt voneinander.
Weil die halt Halt gibt, ja.
Aha. Ja. Und was sich mir einfach nicht erschließt, ist, warum sollte man sich beim Salsa tanzen um sich selbst drehen? Das haben wir jetzt kürzlich gelernt und haben das so gemacht. Und ich meinte dann irgendwie zu Daniel so, warum soll ich mich jetzt drehen? Das macht doch überhaupt keinen Spaß. Also das erschließt sich mir halt gar nicht. Warum? Also vielleicht ist das auch nur der Beginn von etwas, was dann noch ausgeführt wird, keine Ahnung. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich tanze mit irgendwem Salsa, ich würde nie auf die Idee kommen, ah, jetzt drehe ich mich mal. Oder, ja, keine Ahnung.
Hä, aber das ist doch nicht nur im Salsa, ist in der Salsa so, oder?
Also bei vielen Lateintänzen. Aber ihr hast noch keine
Cha-Cha und sowas auch so. Ach so.
Ja.
Aber wenn man sich ich kann das auch nicht so ganz, ich habe das noch nicht ganz drauf, aber bei anderen Tänzen, die man so in der normalen Tanzhaltung tanzt, dreht die Frau sich ja dann auch mal, aber da ist man halt noch so verbunden und dann hat das irgendwie so was Fließendes, aber warum sollte ich mich für mich selber drehen um mich, das schließt sich mir einfach nicht.
Ja, weil es Spaß macht, aber ja, wenn es keinen Spaß macht.
Nee, macht's nicht.
Ja, nee, das ist schon klar.
Ja, so viel dazu.
Ja.
Völlig unqualifizierte Tanzmeinungen.
Aber nee, Salsa, ist spannend, ist doch super.
Salsa-Kurs gab es damals in der Sportuni. Ich glaube, das war nach irgendeinem Kurs, den ich auch gemacht habe. Nach oder davor? Nee, ich glaube davor. Nee, ich glaube vor Kung Fu war das, also vor Wing Chun. Und das war sehr lustig. Da hat auch ein sehr guter Freund von mir mitgemacht, der auch Informatiker war. Und dieser Salsa-Kurs war halt voll mit solchen Nerds. Es waren nur so Nerds. Es war wirklich lustig. So eben überhaupt nicht Tänzer oder irgendwie, oder wie man sich, oder so Tango-Kurs-Leute, sondern es waren halt so Klischee-Nerds. Es war wirklich erstaunlich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Salsa ist, vielleicht ist es heute auch nicht mehr so, aber damals war das so.
Okay. Kennt ihr das Computerspiel Stray zufällig, wo man eine streunende Katze spielt?
Ja, das gab's jetzt neulich, habe ich das irgendwo mal angespielt.
Das gesehen, ja. Aber gespielt habe ich das.
Solltet nicht. Ihr unbedingt spielen, das ist eins der großartigsten Spiele der letzten paar Jahre. Auf jeden Fall, man kann in diesem Spiel, also man ist ja die Katze, ne? Mhm. Und man kann in diesem Spiel auch miauen. Das hat allerdings keinerlei Konsequenz. Du musst nicht miauen, wenn du es nicht möchtest. Du kannst es aber machen zwischendurch. Einfach so just for fun. Mhm. Und so ist das Drehen beim Salsa. So, man macht es einfach, ohne dass man aufgefordert wird, nur für sich selbst, nur als Beweis, dass man freien Willen hat, quasi. Das, ich glaube, das ist das Ding.
So gut.
Okay. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe halt Tanzsport immer sehr reglementiert gemacht. So, auf die Eins drehen wir und auf die Eins gucken wir nach vorne, auf die Zwei nach hinten, auf die Drei wieder nach vorne, dann stehst du. Das war halt viel strenger sozusagen.
Ja, also das war ja auch mit Formation. Leistungssport, was du gemacht hast. Das ist ja schon was anderes.
Ja, aber deswegen fällt es mir noch heute schwer, so frei einfach zu tanzen. Das setzt mich immer unter Stress, wenn ich nicht die Folge abgehen kann, sozusagen.
Na, dann, wir haben ja unseren Haupttanzanimateur nächstes Wochenende auf einer Party, dann tanzen wir mal schön.
Was? Ach ja, oh ja.
Oh ja.
Huiuiui, ja. Okay. Das wird lustig. So.
Glaube ich auch. So. Was, Christiane, du hattest noch irgendein anderes Thema. Ich
genau. Hab's vergessen, was du warst in Japan.
Ach, ja.
Wie kamst du nach Japan?
Über die Arbeit. Ich war letztes Jahr zweimal in Japan, getrennt von zwei Wochen zwischendurch, wo ich wieder in Deutschland war. Ich hätte am liebsten das zu einem großen Besuch gemacht, aber das hat meine Arbeit nicht erlaubt, obwohl das wesentlich günstiger gewesen wäre letztlich. Aber egal.
Ja, hättest du nicht Urlaub nehmen können in den zwei Wochen dort, oder?
Nee, darf ich nicht. Ist auch eine längere Geschichte.
Oh, wie schade.
Wie auch immer, ich war das erste Mal da ich glaube, das war im September in Kamakura. Das ist so ein kleiner Ort, so südwestlich von Tokio. Da gab es quasi ein Retreat, wo wir waren. Also wir haben
du bist bei einer japanischen
Firma, oder? Wie hieß es denn nochmal? Genau, ich bin bei Honda und also beim Honda Research Institute, was eine Tochterfirma von Honda ist, und wir hatten da einen Science Workshop, wo wir quasi die wissenschaftliche Strategie, also daran gearbeitet haben, an Projekten gearbeitet haben, die ausgefeilt haben, ganz viel diskutiert haben und so weiter. Und das fand halt alles in einem Hotel in Kamakura statt, was ein Urlaubsort ist. Dementsprechend war da relativ wenig los. Also die ganzen Restaurants und Geschäfte, die machten halt auch irgendwie alle um 21 Uhr schon zu, was ein bisschen schade war, weil wenn man mal mit Kollegen an so einem besonderen Ort ist, will man ja sich irgendwie auch mal abends irgendwie zusammensetzen und was trinken und so oder so. Das war halt ein bisschen schwierig, sodass wir an einem Abend bis nach Mitternacht vor einem 7-Eleven einfach rumstanden und die Getränke aus dem Laden getrunken haben, wodurch die Polizei auch auf uns aufmerksam wurde. Wir wurden aber nur von Weitem beäugt. Also irgendwie wurden wir da offenbar geduldet.
Herumlungernde Europäer.
Ja, genau.
Ja, aber das war, es war Off-Season oder was? Deswegen da keiner war.
Genau. Ja, okay. Genau, da war nicht mehr viel los. Das war auch so ein Hotel, wo, glaube ich, sonst nur Hochzeiten stattfinden. Also du konntest da auch quasi Make-up-Artisten buchen und überall war Werbung für die großartigen Hochzeiten, die dort stattfinden und so weiter. Das war schon irgendwie ganz nice und vor allem, also das Wetter war richtig mies. Es hat fast nur geregnet. Es war direkt am Meer. Und wir wussten aber, dadurch, also damit wurde halt auch geworben, wenn die Sicht klar ist, hat man vom Hotel aus Sicht auf den Fuji. Und darauf haben wir natürlich alle gewartet, dass endlich mal diese scheiß Wolken sich verziehen. Und am dritten oder vierten Tag war es endlich soweit und wir haben den Fuji gesehen. Das war schon echt was Besonderes. Das war richtig cool. Ja. Ansonsten haben wir halt fast nur gearbeitet in dem Hotel. Das war schade. Also dementsprechend, ich habe von Japan auch nicht viel gesehen. Beim zweiten Besuch waren wir für eine Konferenz dort, wo wir eben unsere Arbeit vorgestellt haben und auch noch einen Workshop hatten. Das war in Yokohama. Von Yokohama habe ich jetzt auch nicht dementsprechend viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, fand ich jetzt nicht so spektakulär. Wir sind danach nach Tokio weitergefahren, weil wir noch quasi zur japanischen Dependance unserer Firma gefahren sind und die ist eben nahe Tokio. Und das war hingegen schon, also das war overwhelming. Das ist so, wie jeder sagt, einfach, wir waren auf dem Skytree, was das höchste Gebäude der Stadt ist und ich glaube auch dritthöchstes Gebäude der Welt. Und egal in welche Richtung du geguckt hast, es war halt nur Stadt zu sehen. Das ist unfassbar krass. Aber ja,
wenn
gleichzeitig
man sich die Karte so anschaut, das, was du eben genannt hast, die drei Städte, wo du warst, das sieht halt auf der Karte wie eine Stadt aus. Also
ja, Yokohama und Tokio, das geht nahtlos ineinander über.
Ja, Kamakura
ist dann
ja
so ein bisschen, ja, aber das fühlt sich schon ein bisschen abgelegener an, einfach weil es so eine kleine Stadt auch ist. Mhm. Ja, genau. In Tokio waren wir in dem Stadtteil Ikebukuro untergebracht. Da ist so halt das Standardhotel für unsere Firma, was ganz nice war. Aber ich glaube, das ist nicht der schönste Stadtteil, wo man prinzipiell sein kann. Aber es war durchaus natürlich eindrucksvoll. Genau, und was ich sagen wollte, obwohl diese Stadt so unglaublich groß ist und so unglaublich voll, ist sie halt viel weniger anstrengend als Frankfurt zum Beispiel. Weil das ist halt ein Klischee, aber das ist halt wirklich so, dass die Japaner
so unglaublich...
Dass Frankfurt
anstrengend ist, ist ein Klischee, ja, das stimmt.
Nein, dass es in Japan anders ist, dass die Japaner so respektvoll sind ihrer Umgebung gegenüber und es in U-Bahn, auch wenn es sauvoll ist, einfach ruhig ist und es ist sehr entspannt gewesen dadurch. Das hat mir schon sehr gefallen, ja. Und das Essen war so geil. Boah, ich weiß nicht, ob ich hier noch Sushi essen kann.
Das ging mir auch so nach Japan, das war, ja.
Ja.
Man hat so den Standard versaut dann, ne?
Mhm. Ja, genau. Ja, naja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, mit dem Englisch kommt man, also man kann sich irgendwie verständigen damit, aber man kommt auch relativ schnell an seine Grenzen. Vor allem, also ich interessiere mich ja für japanische Kultur schon, seit ich ein Kind bin, seit ich irgendwie Sailor Moon geguckt habe und das hat ja nie, also es gab mal Pausen, wo ich dachte, das ist jetzt gerade nicht so mein Thema, aber im Grunde begleitet mich das schon ganz lange, deswegen habe ich da auch irgendwie intrinsisches Interesse, mich mehr mit der Kultur zu beschäftigen und auch zu zeigen, dass ich jetzt nicht irgendwie die super ignorante Touristin bin und dachte so, ach komm, lern doch mal Japanisch, hast ja sonst nichts zu tun und habe mich dann für einen Japan... Ja, genau. Hab mich dann für einen Japanischkurs beim Frankfurter Kultur- und Sprachzentrum, heißt es, glaube ich, angemeldet und der geht jetzt seit 3 Wochen. Ja, und da geht's mir so ähnlich wie dir, Christoph, dass ich werde schon dran, also ich sag mal so, es gibt Momente, wo ich gerne drangenommen werden möchte, weil ich genau weiß, was ich jetzt sagen muss, aber auch andere Momente, wo ich dachte so, nein, bitte jetzt gerade nicht, ich werde, ja, genau. Ich werde mich blamieren, aber bisher hat alles noch so halbwegs geklappt. Aber einmal wurde ich tatsächlich angemotzt von der Lehrerin.
Wow.
Ja, weil ich habe das San, also das Christiane San, habe ich quasi an meinen eigenen Namen drangehangen, aber an den einer anderen Person nicht. Und das fand sie ganz schlimm, weil das jemand anders vorher auch schon falsch gemacht hat.
Also hast du dich also aufgewertet gegenüber dem anderen.
Genau, genau. Nicht an euch selber dran, aber an die andere Person. Das ist doch nicht so schwer. Und ich dachte so, oh ja, eigentlich weiß ich es ja auch. Ich habe es nur im Eifer des Gefechts falsch gesagt. Ja. Aber es macht schon Spaß. Also, ne, also was ich halt wirklich, also ich muss nochmal woanders anfangen. Es wurde mitgeteilt vor dem Kurs, dass der Kurs komplett auf Japanisch stattfindet. Und ich konnte mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und es funktioniert aber tatsächlich einfach, dass sie sehr viel zeigt und also das, was wir halt noch nicht wissen, wo wir einfach die Wörter noch nicht wissen, versucht sie halt mit Bildern und Gesten und so weiter uns zu vermitteln und das klappt erstaunlich gut und es ist wirklich sehr, sehr kleinschrittig. Also ich glaube, es hilft schon, wenn man so ein bisschen mal ein Duolingo gemacht hat, um gewisse Phrasen schon mal so zu kennen, dass man schon mal so grob weiß, was ist jetzt gerade der Rahmen und ne, um einfach so ein bisschen Orientierung zu haben. Aber selbst wenn nicht, glaube ich, kommt man da ganz gut mit, weil es, wie gesagt, sehr kleinschrittig ist. Also wir haben jetzt angefangen, zum Beispiel das Hiragana-Alphabet auch zu lernen und der erste Schritt war halt einfach wieder zu erkennen, so in einer Reihe von Schriftzeichen, was ist jetzt das, was da am Anfang der Reihe steht und also wirklich das allerniedrigste. Kriegst du das, man einfach visuelle Muster versucht zu lernen. Und das, ja, also wie gesagt, ich komme da bisher noch relativ gut mit, aber man muss, glaube ich, schon auch mehr nacharbeiten, als ich das jetzt aktuell mache. Aber das kommt schon noch.
Wie lange läuft das? Ein halbes Jahr oder?
Also der Kurs geht jetzt erstmal 12 Wochen. Das ist der absolute Anfängerkurs und dann könnte ich den nächsten anschließen lassen.
Oh ja.
Ja, es, ich finde es auch lustig, so als so Mittelalter nochmal sich in so einen Schulkontext zu geben. Das ist, ist auf jeden Fall ein Erlebnis.
Mhm. Ja, vor allem, weil die Muster von früher halt immer, es sind genau die gleichen so. Ja. Also ich war halt immer so, ne, die Stille. Aha. Und wenn ich mal drangenommen wurde, dann war mir das ganz wichtig, dass das jetzt auch perfekt ist. So. Und das ist halt jetzt immer noch so.
ist nichts passiert in der Zeit.
Gewisse Dinge überwindet man einfach nicht.
Ja, das stimmt. Ja, wie auch. Ich meine, man hat sich da ja auch einfach rausbegeben, indem man einfach was anderes gemacht hat, nämlich
indem man gegangen ist.
Ja. Beruf oder so. Und ja, wie sollte man da sich entwickelt haben? Hm. Hat man natürlich nicht.
Ich finde dieses Konzept von Sprachenlernen so durch, wie du gesagt hast, der Kurs ist komplett auf Japanisch. Ich sehe das jetzt bei meiner Tochter, die machen im Englischunterricht auch einfach alles auf Englisch und auch die ganzen Arbeitsunterlagen sind auf Englisch.
Ich glaube, das macht man heutzutage so, gell? Der Jan
ja,
macht
aber
das
ist,
ja auch so.
Ist also wie es in der Variante. Schule wie es in der Schule funktioniert, weiß ich nicht, da bin ich ja nicht dabei. Und ich glaube, da kommt es wahrscheinlich auf Lehrer oder Lehrerin an, das entsprechend zu machen und dann kann ich mir das schon vorstellen, dass man das irgendwie hinkriegt. Aber mit den Hausaufgaben ist es halt eine Katastrophe. Das Kind sitzt dann da und hat ein Heft. In diesem Heft sind alle Anleitungen Englisch.
Aha, ja.
Und dann sitzt sie da und sagt, ich soll hier Aufgaben 4 bis 8 machen. Aber sie kann nicht mal die Aufgabenstellung lesen. Weil ja. Da steht halt irgendwie was, irgendein Satz mit lauter Wörtern, die sie noch nicht haben. Und dann bist du als Eltern in dem Sinne gefragt, irgendwie zu sagen, ja, okay, also ich übersetze jetzt mal die Aufgabenstellung, damit du weißt, was du überhaupt tun sollst. Aber das kann doch nicht Sinn der Übung sein. Ich meine, was macht denn ein Kind, was irgendwo in Hort geht und keine... Du keine Eltern hat, die jetzt neben
dran stehen. Ich glaube, in den Schulen ist da manches nicht ganz zu Ende gedacht und ja. Die Lehrer in den Schulen sind auch in der Regel nicht so gute Lehrer wie der Jan. Das macht es halt nicht so leicht dann.
Das ist irgendwie, und auch so Sachen, dann ist in dem Heft irgendwie ein QR-Code drin oder so und dann musst du den scannen und dann spricht irgendjemand und du sollst dann halt hören, was irgendwie, weiß ich nicht, grüne Elefanten, rote Bären und so und dann, okay, dann soll das Kind irgendwie, da ist dann ein Elefant und ein Bär und den so einen soll man dann rot anmalen, den anderen grün, weil man die Farbnamen verstanden hat. Okay, funktioniert, aber nur, wenn ich dem Kind mein Handy leihe, weil sie halt selber keine QR-Codes scannen kann, weil sie in der 3. Klasse, also das sind irgendwie, das hat jetzt nichts mit deinem Japanischkurs zu tun, Christiane, aber
es
fiel mir gerade so ein, weil ich dachte so, das habe ich doch schon mal, irgendwo bin ich dem doch schon mal begegnet.
Ja, das ist jetzt so der heiße Scheiß. Macht man nicht so.
Fragezeichen übrig geblieben. Ja, aber es ist irgendwie, auf der anderen Seite, so hat man natürlich die eigene Muttersprache auch gelernt, ne?
Ich glaube, das ist die Idee, ja.
Ja, das ist so die Idee, ja. Das, ja, irgendwie ergibt es schon Sinn, aber naja, mal gucken.
Gespannt, ja, aber das Muttersprache lernen, das ist ja rein neurologisch nochmal eine ganz andere Geschichte. Mm. Weil da gibt's ja dieses Fenster, also dieses Zeitfenster, wo du eben eine Sprache lernst oder nicht. Und wenn nicht hast, wirst du die auch niemals mehr lernen. So, wenn du, also es gibt ja so ein paar Fälle, wo Kinder eben ohne menschlichen Kontakt aufgewachsen sind und die waren später nicht mehr in der Lage, eine Sprache zu lernen. Eben nur
gar
sehr rudimentär.
Mehr.
Also sehr rudimentär nur noch. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, Muttersprache lernen nochmal was anderes. Aber sozusagen das Prinzip zu nutzen, um später nochmal eine Sprache vielleicht leichter zu lernen, ist, glaube ich, jetzt auch nicht falsch. So.
Ja, bin ich ja mal gespannt. Hast du
aber
noch,
wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, ich glaube, da kann Daniel noch mehr drüber erzählen. Ich glaube, das hatte er auch in seinem Kommunikationswissenschaftsstudium ganz intensiv. Und Jan ja sowieso.
Okay.
Aber
Daniel mal wieder einladen. Ich sehe schon.
Okay, müssen wir mal machen.
Ganz billig angepriesen, aber wir haben sofort gebissen.
Dann kann er auch nochmal das Tanzen aus seiner Perspektive
schildern. Oh ja, das würde ich auch gerne.
Das würde mich auch interessieren.
Daniel, wir bräuchten dich dann mal irgendwann demnächst im Sneakpot.
Neue Reihe hier im Sneakpot.
Genau, Dance Confessions. On-air und off-air.
Aber jetzt nochmal eine Frage. Du hast gesagt, du bist bei einem japanischen Arbeitgeber. Das heißt, für dich stehen durchaus vielleicht noch weitere Japan-Reisen an und du wirst es irgendwann sozusagen am lebenden Japaner ausprobieren, dein Japanisch.
Oh, das habe ich schon. Wir hatten kürzlich einen Gast aus Japan und da habe ich das gleich angewendet. Und der hat sich so
geil.
Richtig gefreut. Das war so süß.
Oh, wie cool.
Also ich meine, ich habe nur gesagt, ich bin Christiane, schön, dich kennenzulernen. Also ich kann ja auch noch nicht viel mehr als so absolut grundlegendes Zeug, aber trotzdem.
Mehr als nichts.
Ja, das hat, ich habe in der Firma auch mal letztes Jahr ein japanisches Kulturtraining, hieß das genau. Da ging es nicht um Sprache, Sprache, sondern so um Kulturtechniken und was sind so die größten Unterschiede und worauf muss man achten und was sind so absolute No-Gos, was mich total verunsichert hat, weil mir erstmal klar wurde, was ich alles schon falsch gemacht habe und wahrscheinlich auch noch weitermachen werde, weil es einfach so natürlich für uns ist. Genau, wo wollte ich jetzt drauf hinaus?
Was darf man denn nicht machen?
Oh Gott, ganz viel. Oh Gott, jetzt fragst du mich Sachen. Also wir haben zum Beispiel gelernt, wie das Visitenkartenübergaberitual geht.
Oh, das ist kompliziert, gell? Ja.
Das ist alles komplett durchgetaktet, wann du quasi dein Gegenüber anguckst, wann du sozusagen die Visitenkarte aus deinem, du brauchst natürlich auch ein Visitenkartenetui, weil du darfst die nicht einfach so aus deinem Portemonnaie rausholen oder so. Nee, das muss aus so einem Etui kommen. Und dann musst du die so reichen, dass dein Gegenüber die sofort lesen kann, aber du musst die auch mit beiden Händen reichen, weil nur mit einer ist das ja auch irgendwie unhöflich. Aber die advanced Version ist natürlich, wenn beide gegenüber, also beide tauschen Visitenkarten aus, weil dann musst du quasi sie geben und sie nehmen gleichzeitig, dann musst du es mit einer Hand machen. Aber das muss dann halt auch alles noch mehr durchgetaktet sein und ach Gott, da kann man so viel falsch machen offenbar.
Ja, geil.
Oder auch so Sachen, dass man, also wenn du irgendwie eingeladen wirst und du vergisst es irgendwie, dich nochmal am nächsten Tag dafür zu bedanken oder so, dann bist du auch, also so wurde es nicht gesagt, aber das Gefühl, was bei mir war, okay, dann ist man einfach komplett unten durch, wenn man nicht nochmal das erwähnt, dass man eingeladen wurde und sich nicht nochmal bedankt und so weiter.
Ja, sowas macht man in Norwegen aber auch, das kenne ich von da auch, dass man sich da bedankt. Allerdings nicht so, dass man dumm angesehen wird, wenn man es nicht macht.
Ja. Und das Verbeugen haben wir natürlich auch geübt, da kann man dementsprechend natürlich auch viel falsch machen. Was ich bis heute nicht verstanden habe, ich hab sie das auch gefragt, die diesen Kurs gemacht hat, wie merke ich denn, wann ich beim richtigen Winkel angekommen bin, der jetzt gerade angemessen ist für diese Situation, und da hat sie einfach nicht drauf geantwortet und ich dachte, soll ich das jetzt vom Spiegel üben, aber also das erschließt sich mir gar nicht, das ist wahrscheinlich eher so ein Bauchgefühl, dass es irgendwie so passt. Keine Ahnung. Naja, es gibt schon sehr viel. Aber deine Frage war eigentlich eine andere. Ach so, genau, ob ich nochmal weiter nach Japan reise. Ja, das wird wahrscheinlich vorkommen. Und das Lustige ist, ich habe das Gefühl, das wird immer so ein bisschen, es wird versucht, mir das zu verkaufen, dass das ja auch was Gutes sein kann, nach Japan zu reisen. Also so nach dem Motto, es kann schon sein, dass du das nochmal machen musst, so. Und ich denke so, ja, sofort. Ihr könnt mich für jede Reise einplanen, die ihr irgendwie vorhabt, was nicht der Fall sein wird, aber ich freue mich da sehr drauf, wenn das mal wieder der Fall sein wird.
Sehr schön.
Mm.
Ja, wenn die das schon so framen, dann scheint es ja nicht viele Freiwillige zu geben, dann stehen die Chancen doch vielleicht ganz gut. Wenn der Rest der Truppe da so das Gefühl hat, oh, schon wieder, nein, finde sich gar
nicht. Es kommt natürlich auf den Zweck an, warum man dahin fährt. Und ich bin jetzt auch nicht für alle Meetings, die dort stattfinden, die richtige Person und so. Aber wenn das mal wieder der Fall sein wird, dann freue ich mich sehr. Genau, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, diese Frau vom Kulturkurs, die hat nämlich gesagt, oder hat es sehr stark betont, a little bit goes a long way. Also wenn du nur zeigst, ich habe ein bisschen bruchstückhaftes Wissen im Japanischen, dann kann man damit Tür und Tor öffnen. Und das, habe ich bei den meinen Menschen, bei dem ich es getestet habe, zumindest schon mal gemerkt.
Ja, aber das cool. Ist ja in vielen Sprachen so.
Ja, glaube ich auch.
Also auch unsere Versuche, wenn der Christoph nicht dabei war, in Frankreich irgendwie zu überleben, Bob.
Obwohl man den Franzosen ja genau was anderes nachsagt, aber du hast recht.
Ja, aber es ist nicht so. Ja. Also es ist so, wir bemühen uns und werfen ihnen irgendwie ein paar Brocken, die wir irgendwie können, vor die Füße und sagen dann im nächsten Satz, ich kann aber mehr kann ich nicht.
Das war's.
So, das war alles mein, was ich an Französisch kann und vielleicht noch Merci oder so. Und dann freuen die sich trotzdem und dann reden die auf Französisch auf dich ein und zeigen dir dann mit den Händen und Füßen oder sonst irgendwie. Und dann funktioniert das und funktioniert ja in vielen Ländern so, dass man da irgendwie dann auch Unterstützung kriegt.
Ich glaube, das funktioniert vor allem gut in Ländern, wo die eben nicht so die krassen Weltsprachen sind, die das Gefühl haben, das können sie nicht von dir erwarten, dass du in ihr Land kommst und ihre Sprache sprichst. Und dann sind sie halt mit sehr wenig sehr zufrieden oder sehr dankbar, dass du dich darauf einlässt, was ja eigentlich ein Minimum ist, aber.
Drei Wörter Kroatisch und
ja, genau.
Freuen sich alle, oder?
sowas. Weil es halt keiner annimmt, dass man Kroatisch lernt, wenn man nach Kroatien.
Ja.
Okay, also lernt Sprachen oder was ist das?
Das ist das Fazit, würde ich sagen.
Das Fazit, ja.
Und Japan Sprachen lernen immer gut. Wird.
Und Japan, oh, da muss ich auch noch hin. Also das ist schon, das habe ich noch auf meiner Bucketlist.
Ja, ich muss da vor allem auch mal für länger hin, statt einfach nur 3 Tage, die wir fast nur im Hotel verbringen.
Ja, das ist schon krass.
Ja, vor allem, dass die dich dir
da
nicht erlauben.
Bei deiner ersten Reise, da habe ich auch gedacht so, hä? Die war doch jetzt, weil man sieht, es ist ja lustig, wir sehen es ja durch Be Real, sehen es, was du alles erlebst. So, okay,
Hotel,
okay,
Flugzeug,
ja, da müsste der Futschi sein, Moment mal, warum ist sie jetzt schon wieder zurück? Was ist denn da jetzt los? Und dann eine Woche später, ach, jetzt ist sie wieder dort, okay. Das war schon ein bisschen skurril.
Ja.
Okay, also, wir drücken die Daumen, dass du nächstes Mal auch ein bisschen Freizeit hinten dran hängen darfst.
Ja.
Freiwillig.
Dankeschön.
Ja, yes, also schon, also ich weiß, bei der alten Firma, da haben Kollegen das gemacht, da musste man auch noch ins Hauptquartier nach, bei Philadelphia, glaube ich, irgendwo. Und dann konnte man immer auch noch eine Woche hinten dran hängen und so. Oder zwei. Aber gut. Geht auch nicht immer. So, wie geht's weiter? Ach, der Bob ist dran.
Was?
Du musst jetzt noch nicht sagen, was wir nächste Woche schauen. Das hast du jetzt noch ein bisschen Zeit. Also hast du noch die ganze Zeit, wenn Christoph und ich erzählen, was wir alles meisterhaft trainiert haben.
Ja.
Aber du könntest jetzt mal einen Dad-Joke erzählen. Oder Christian, hast du zufällig einen dabei?
Nee, sorry.
Okay. Der Dad-Joke der Woche. Okay, also ich habe 3 Stück wie immer. Der erste funktioniert nur, wenn man den hinteren Part auf Englisch macht, aber ich glaube, das Meme ist so weit verbreitet, dass ihr das erkennen werdet. Die Frage, die sich stellt, ist, warum gibt es eigentlich so wenig Latinos im Herr der Ringe? Hat da jemand eine Idee?
Nee. Aber es scheint mir slightly rassistisch zu sein.
Juan does not simply walk into Mordor.
Oh Gott.
Okay. Oh Gott. Na gut, dann versuchen wir es mit einem anderen, der ist vielleicht eher bitte. So Christophs Geschichte. Wie nennt man einen Buchclub, der seit Jahren immer das gleiche Buch bespricht?
Kirche.
Richtig.
Ich habe da muss ich kurz reinkrätschen. Meine Tochter muss gerade die 10 Gebote lernen. Und da lernen die halt auch, wie sagen sie es, die goldene Regel. Und die goldene Regel ist halt der kategorische Imperativ von Kant. Wo ich mir denke, so, what? Warum lernt ihr das da? Ja, ist grundsätzlich.
Aber
ja,
ich kenne das auch unter dem Titel goldene Regel.
Echt? Aber in Zusammenhang mit den 10 Geboten, dass man das da lernt?
Nee,
dass es irgendwas im Christentum zu tun hat, weil es ist ja, hat ja mit dem Christentum eigentlich, also das widerspricht dem ja eigentlich komplett. Man soll das ja eben nicht aus, weil man selbst in eine Situation kommen könnte, machen, sondern weil man halt gottgläubig ist und fromm und bla 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 bla. Also ich finde es sehr schräg, aber naja, es ist vieles schräg im Religionsunterricht.
Also weil man selbst in die Situation kommen könnte, ist halt auch nicht die Begründung des kategorischen Imperativs.
Ja, ich weiß,
ne?
Es ist massiv vereinfacht, ich weiß.
Aber das kann Daniel auch wiederum besser erklären als ich.
Nicht übertreiben, dass du ihn nicht wie Sauerbier anbietest, ne?
Genau. Wie nennt man die Krankheit, alles in Plastikdosen verpacken zu müssen? Tuberkulose. Gut. Das war die richtige Reaktion auf den Dad-Joke. Genau, das ist der Wunsch, was Christiane gerade gemacht hat. Danke.
Da war keiner dabei, den ich meinen Kindern erzählen möchte. Weil ich nur Augenrollen bekomme.
Das mit der Kirche nicht? Das passt doch. Meine Tochter gerade.
Okay.
Naja, egal. Wie geht's weiter?
Ja, was haben wir trainiert, oder?
Was haben wir denn?
Was haben wir denn trainiert?
Diese Woche trainiert.
Ja,
wir haben zusammen trainiert. Bob und ich haben zusammen trainiert.
Genau, wir haben zusammen trainiert. Ich habe das an meiner Apple Watch, habe ich zum ersten Mal bei dieser endlosen Sportartenliste, die man da klicken kann, habe ich Snow Sports angeklickt, weil was Passenderes gab es nicht, denn wir waren mit den Kindern rodeln. Und es ist schon sehr anstrengend, diesen Schlitten immer wieder diesen Berg raufzuziehen, wenn das
vor allem, wenn der Schnee halt so ultra schwer ist.
So ein nasser, leicht angematschter, aber irgendwie dann doch auch obendrauf zu fester, 15 Zentimeter tiefer Schnee, in den man immer so reinstapfen und dann wieder raus aus dem Loch und den Berg hoch. Und dann Kinder, die irgendwie sagen, kannst du mich da hochziehen, ich kann nicht mehr. Und dann muss man denen klar machen, dass sie wieder runtergehen sollen von dem Schlitten. Und das haben wir irgendwie so anderthalb Stunden gemacht. Das war sehr lustig.
Mhm. War lustig. Und ich hatte am Tag vorher schon, hatte ich wieder zwei Pumpversuche gemacht. Auch bei einer völlig zugeschneiten, auf einer zugeschneiten Fläche, ziemlich weitläufig. Also das Problem war diesmal, es war auch anstrengend, natürlich diesen Schlauch wieder zu ziehen. Aber das vor allem Anstrengende war Stromaggregat und so ein Kram. Da habe ich mich verflucht, dass ich extra das größere Stromaggregat gekauft habe, was irgendwie 30 Kilo wiegt oder so. Das ist furchtbar, über diese zugeschneite Pferdekoppel zu tragen. Es war wirklich furchtbar und ja, 3 Stunden lang. Ich hab ja keine Uhr, die das misst, aber die hat wahrscheinlich, mein Schrittzähler von meinem Handy hat mir dann am Abend gesagt, du bist 14.000 Schritte gegangen, wo ich mir gesagt habe, nee, ich bin nicht gegangen, ich habe irgendwelche scheiß Dinge geschleppt. Ja. 14.000 Schritte lang. Gott. Naja. Ja, aber also ich habe wirklich Sport gemacht wieder die Woche.
Ja, der Christoph und ich haben auch lustige Videos gedreht, wie wir da diesen Berg, Christoph hat sich dann auf die Schlitten seiner Kinder, das sind so brettartige Dinger, das als Snowboard hergenommen und hat sich da drauf gestellt und ist den Berg runtergefahren und ich bin dann mit dem Schlitten so an ihm vorbei und habe so ein Video von der Seite und mich dann so überholt und von schräg vorne, sehr lustig. Und am Schluss habe ich mich dann auch mal getraut, mich da drauf zu stellen und es war erstaunlich viel machbarer, als ich das am Anfang gedacht hätte. Sehr lustig.
Nachdem meine Tochter es auch gemacht hatte, hast du dich dann auch getraut.
Ja, so ungefähr. Dem die restlichen Kinder dann schon irgendwie zu, wir haben jetzt keine Lust mehr auf Schnee, wir klettern jetzt in irgendwelchen Bäumen rum, übergegangen sind, sind Christoph und ich immer wieder diesen Berg runtergefahren, weil wir einfach noch weitermachen wollten. Es hat Spaß gemacht und es war sehr anstrengend.
Ja, wer weiß, wann wir wieder so viel Schnee bekommen. Also es ist
ja, jetzt ich gerade, heute, während
heute,
wir hier sprechen.
Heute, ja, heute. Und ich habe heute Skiurlaub gebucht.
Oh.
Wahnsinn, oder? Zwar nur, ich weiß nicht, 3,5 Tage. Also 3 Tage fahren und dann noch anreisen.
Okay, wo geht's hin?
Im Böhmerwald.
Im wo?
Im Böhmerwald, also hinterm Bayerischen Wald, über die tschechische Grenze.
Und wann jetzt noch diesen Winter, oder?
Nächste? Ja, in 3 Wochen, also an Fasching. Also wir fahren an Aschermittwoch los.
Und da denkst du noch Schnee...
Ja, das ist ja so nah zeitlich, dass der Wetterbericht bis dahin ja schon wirkt. Also ich kann sehen, dass da noch Schnee sein wird. Und nee, das wird schon.
Okay. Cool.
Mhm.
Sehr gut. Nur die Kinder oder kommt die Gattin auch mit?
Die Gattin ist auch dabei. Die hat es sogar vorgeschlagen.
Ach.
Die hat, sie wollte allerdings am Sonntag, bevor die Schule wieder losgeht, dann zu Hause sein. Hat deswegen gesagt, wir dürfen Samstag noch Skifahren und sie fährt uns dann am Abend nach Hause. Ich gesagt, okay.
Alles klar.
Das ist ja nicht so weit von hier, das ist ja nur 4 Stunden. Also, das ist schon ganz angenehm. Dann,
ja. Ja, haben wir jetzt auch gemacht, als wir aus Sonthofen zurückgefahren sind. Wir haben auch den ganzen Tag Ski gefahren und dann nach Hause gedüst.
Ja, mit dem Allgäu ist ja meine Frau ein bisschen ein gebranntes Kind, nachdem wir mit euch da im Centerpark waren und auf der Hinfahrt so massiv im Stau gestanden haben, dass wir, glaube ich, irgendwie 8 Stunden gebraucht haben oder so.
Ja.
Und seitdem, wenn ich irgendwas mit Allgäu sage, sagt sie, nein, ins Allgäu fährt sie nie wieder. da war es ja auch, das war mit dem Navi, das war wirklich frustrierend, weil es halt immer knapp über 2 Stunden Restfahrzeit angezeigt hat. Und wenn es irgendwie 2 Stunden, 2 Minuten angezeigt hat, war das nächste 2 Stunden 20. Ja, also es ist immer wieder hochgegangen. Weil vor allem halt wieder irgendwie der nächste Stau entstanden ist. Es war wirklich frustrierend.
Okay, oh, wie ätzend.
Naja, ja, ich bin gespannt. Und ich habe vor, Snowboard zu lernen. Ich
Weil wir, ja, dadurch, dass wir gerade das, was der Bob gerade erzählt hat, dass wir eben auf diesen Schlitten stehend gefahren sind, habe ich ihn wieder gesehen. Ich glaube, meine Tochter ist eher fürs Snowboardfahren als fürs Skifahren geboren. Und da habe ich mir gedacht, so, ich wollte ihr schon immer mal Snowboard probieren, da werde ich das nutzen, da fange ich mit ihr zusammen Snowboard an. Mal gucken, wie das wird.
Okay, cool.
Das finde ich eine absolut richtige Entscheidung, dieses mit diesen unabhängig voneinander steuerbaren Dingern, das ist des Teufels ist das.
Ja, das ist eben, vor allem wenn du wenn du auf einer Seite das Bein eine partielle spastische Lähmung hast, was dich eben dir verhindert, dass du den vollen Druck auf das Bein ausüben kannst, dann ist es vielleicht sinnvoll, wenn die Beine miteinander verbunden fixiert sind.
Also, genau, wenn du ein Bein benutzen ja. kannst, um das andere mitzulenken und so.
Ja, das ist wahrscheinlich cool sein. Klug.
Ja.
Ja, wir werden's testen.
Okay, ich bin gespannt, was du berichtest.
Mhm. Klar, ich meine, bei 3 Tagen kann man keine Wunder erwarten, aber wir gucken mal.
Aber hier so ein 360 wollte ich schon im Video sehen.
Okay.
Das wird
vielleicht sicher. Brett unten im Schnee und du drehst dich einmal. Das wäre doch schon mal ein Anfang, oder?
Christiane, bist du Skifahrerin oder Snowboarderin?
Nee, gar nicht. Ich habe beides noch nie gemacht und ich habe auch nicht viel Motivation, das zu ändern.
Ja, das so geht es meiner Frau leider auch. Das ist das Problem.
Also ich habe ja schon Angst, wenn ich irgendwie auf dem Fahrrad mal einen Berg runterfahren muss und das ist irgendwie über 20 km/h oder so. Deswegen, ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Hast du auch so Höhenangst und so oder ist das die Geschwindigkeit?
Nee, das nicht. Nee, ich habe einfach kein Vertrauen in meinen Körper, dass der mich heil unten an hinbringt. So, ich habe immer Angst, umzufallen und umzukippen und mich hinzulegen und mir alles zu brechen.
Ja, das ist blöd. Dann bricht man sich nämlich auch was in der Regel.
Ja. Wenn man schwungvoll darunter donnert. Gut, kann man sich auch was brechen. Aber ja.
Ich würde schon mitkommen und mir dann einfach den ganzen Tag die Aussicht angucken und was lesen und die anderen Leute dann zum Après-Ski treffen oder so.
Ein bisschen Wellness
machen. Macht man das nicht so?
Ja, das kann man machen.
Ja.
Ich glaube, da wärst du nicht die Einzige, die das so macht. Das ist sicher ein verbreitetes Konzept.
Es gibt sogar wahrscheinlich Leute, die sich trotzdem Skizeug ausleihen,
ja, genau,
mit hochfahren, dann irgendwo in die Kneipe sich setzen, irgendwie 3 Weizen reinziehen und dann wieder mit der Gondel runterfahren, weil jetzt habe ich versehentlich zu viel getrunken und dann aber trotzdem für eine ganze Woche Skiklamotten leihen.
Das ist eine üble Unterstellung.
Glaubst du nicht, dass es so Leute gibt?
Ja, doch, die gibt's
die, natürlich. Also gerade so Männer, die nicht zugeben können, dass sie eigentlich nicht Skifahren können, das auch nicht lernen wollen.
Oh nee, die Männer fahren halt in der Regel besoffen runter.
Ja, aber nee, wenn sie es so gar nicht können, dann nicht zugeben, so, oh nee, eigentlich traue ich mich nicht.
Ich glaube, nee, das glaube ich gibt's nicht, weil das fällt doch irgendwann auf, dass sie es nicht können, oder? Das ist zu offensichtlich.
Meinst du?
Ja. Ich glaube, Männer begeben sich in diese Gefahr nicht.
Ja.
Diese Gefahr des Männlichkeitsverlusts.
Lieber in die Gefahr von diesem Berg.
Ja.
Lieber den Nun Berg. Nun gut, was haben wir denn noch an Themen
hier? Ich wollte noch berichten, was ich. Ich war nur einmal auf dem Fahrrad und habe heute kräftig im Schnee gearbeitet, also.
Ja, habe ich gesehen.
Training wie Christoph gemacht, Schnee geschaufelt.
Sehr gut.
Ich war mit den Kindern, glaube ich, 2,5 Stunden draußen im Schnee. Erst hier Schneeschaufeln bei uns, dann drüben bei meinem Vater. Dann auf dem Rückweg wieder bei ihm und wieder bei uns, weil irgendwie es so viel gefallen ist in der Zwischenzeit. Und dann sind wir halt noch Schlitten gefahren. Also ich habe die Kinder mit dem Schlitten durch die Gegend gezogen und wir haben versucht, kleine Hügelchen bei uns runter zu rollen, fahren. Und es hat mal mehr, mal besser, mal schlechter geklappt. Aber ich war vorhin so erschöpft, dass ich irgendwie direkt beim Kinder ins Bett bringen eingeschlafen bin und glücklicherweise irgendwie aufgewacht bin. Sonst wäre die Sendung heute ohne mich gewesen.
Ach, war das, als du vorhin weg warst und dann verschwunden warst? Oder war das, bevor wir uns
haben? Ich bin um 7:45 oder so bin ich wieder aufgewacht.
Ah, okay.
Oder
8:30. Weil nämlich du vorhin ja auch nochmal verschwunden warst.
Nee, da war meine Frau gerade vom Elternabend zurückgekehrt und musste schnell berichten, was es Neues in der Schule gibt. Genau, also aber sonst habe ich auch nicht viel trainiert. Ich bin auch ein bisschen erkältet und naja, noch 16 Trainings, dann habe ich meine 40 geschafft.
Oh, wow. Christiane, was hast du trainiert?
Ich habe nichts trainiert.
Doch, du hast mir heute Morgen
gezogen.
Heute Morgen habe ich von dir eine Push-Nachricht gekriegt, dass du trainiert hast.
Das war nur der Weg zur Arbeit, den ich gelaufen bin.
Warte, da steht doch dann, Christiane Artich hat trainiert.
Ja, ja, also die fragt mich ja auch immer die Uhr, ob ich gerade trainiere und ich drücke da immer auf Ja, bevor ich nur zur Arbeit gehe.
So macht der Bob das auch.
Mach ich auch immer. Immer. Ja.
800 Meter Fahrrad gefahren, auf dem Elektrofahrrad, aber gelockt. Puls kaum über 90.
Fantastisch.
Immer drum.
Es ist schön, dass du es auch so verfolgen kannst. Also ist ja gruselig, würde meine Frau sagen.
Ja.
Ist auch furchtbar gruselig.
So gar nicht.
Ja, ich habe euch ja angefragt, weil ich dachte, ihr motiviert mich bestimmt total, aber das hat sich leider nicht bewahrheitet. Sollst du
vielleicht mal jemanden anfragen, der auch Sport macht?
Ja, wir können ja mal diese Challenges, man kann doch da so gegeneinander antreten, wo man dann irgendwie so seine Ringe irgendwie zumachen muss.
Ich glaube, das funktioniert wirklich nur unter Männern, oder? Das ist doch so ein maskulinistisches Gedönse.
Habt ihr das schon mal gemacht mit irgendjemandem?
Ja, ich habe das mit dir schon mal gemacht.
Echt?
Vor Jahren.
Ja, vor Jahren. Als es neu war, ja, okay, ja, das ist nur testweise, genau. Ja. Mein Cousin hat das einmal mit mir gemacht, als er irgendwie, weiß ich nicht, eine Woche lang irgendwo hingewandert oder auf irgendeiner Pilgerstraße gewandert ist und jeden Tag halt die Ringe monstervoll gemacht hat und er wusste es vorher und schickt mir dann diese Einladung so, ah ja, okay, können wir mal probieren und jeden Tag bis zum Anschlag so, Alter, bist du nicht
gelingt.
Ja. Ja, vor allen Dingen ist es ja irgendwie, du kannst ja selber einstellen, wie du deine Ringe haben willst, also wie viele Minuten oder wie viele Kalorien und so. Und dann competen tust du dann aber auf der Prozentzahl.
Genau.
Also kannst du auch hart cheaten, wenn du dann vorher einfach alles runterdrehst. Dann hast du natürlich immer 400%.
der eine muss 300 Punkte schaffen und du hast irgendwie auf 600 stehen und dann stehst du da.
Ja.
Ja, aber der Grundgedanke, warum man das kann, ist ja schon gut. Ne?
Der ist also an sich nett,
ja, klar, aber
logisch.
Ja, aber es ist
halt trotzdem gemein.
Ja, vor allen Dingen, wenn du dann so den ersten machst du vielleicht noch ehrlich, den zweiten auch noch und dann hast du zwei oder dreimal verloren gegen den anderen und denkst, stell ich jetzt auch runter oder der andere stellt's runter oder du siehst die, ich weiß gar nicht, sieht man die Zahl? Ich glaube, du siehst die Zahl von dem, was der andere eingestellt hat.
Ja.
Aber wie gesagt, ist auch Jahre her, dass ich das zum letzten Mal gemacht habe.
Stefan, ist das der Cousin, der mit uns den Triathlon macht?
Nee, der andere.
Gut.
So.
Darf ich jetzt einen Film wählen?
Jetzt, genau. Bob, sagen. Du bist dran.
Haha.
Was schauen wir in der, wo gehen wir denn hin?
Das kann ich gar nicht beantworten. Da muss ich kurz hier meinen Letterboxd-Tab. Disney Plus gehen wir.
Disney
Plus. Was hast du als letztes vorgeschlagen?
Ja, genau. Da muss ich jetzt wieder in diese Regelliste gucken. Mein letzter Film war She Rides Shotgun. Ich habe jetzt gerade die Tags gar nicht mehr so präsent, aber wahrscheinlich irgendwie Action-Thriller oder sowas. Oder Crime-Thriller? Weiß ich nicht mehr genau.
Moment, ich schaue ja wahrscheinlich
Action-Crime, irgendwas sowas gerade.
Es wäre gut, wenn du diese Woche...
Action und Crime darfst du nicht wählen. Thriller ist erlaubt.
Ja, nee, habe ich aber auch nicht. Meine jetzigen Tags sind Drama und Comedy.
Es wäre gut, wenn du einen Football-Film nimmst. Am Wochenende ist doch Super Bowl.
Siehst du, das hatte ich jetzt nicht auf der Pfanne, deshalb wird es
kein
Disney Plus, habe ich schon gesagt.
Disney Plus, richtig.
Genau, also die Themes, die bei Letterboxd stehen, ist Crude Humor and Satire, Relationship Comedy, Moving Relationship Story, Funny Jokes and Crude Humor, Gags, Jokes and Slapstick, Laugh Out Loud Relationship Comedy, Amusing Jokes and Witty Satire, Quirky and Endearing Relationships und so weiter und so weiter. Also, habt ihr jetzt eine Idee? 2025er Film?
Nee. Hab ich keine Idee. Christiane, du? Christiane?
Nee.
Es ist ein Remake von einem 1989er Film von Danny DeVito. Der damalige mit Kathleen Turner und Michael Douglas.
Ja, hier, der Rosenkrieg, genau.
Richtig.
Ah. Echt?
Und da gibt es ein Remake von?
Da gibt es ein Remake von mit Olivia Colman und Benedict Cumberbatch.
Den, der war damals, doch bei der fand ich gut. Hier bei und den Judy Cold Passies ganz oben, oder? Haben die den nicht die so gut bewertet?
Bei Becky sicherlich, ja.
Ja. The Roses. The Roses heißt er. Und ja, den gucken wir uns an. Ja, Becky hat
die Rosenschlacht.
Das ist schön übersetzt. Oh, aus dem Rosenkrieg die Rosenschlacht gemacht, okay?
Oh Gott, das ist bescheuert. Ja. Okay, ich fand den gut damals. Ich bin gespannt, wie der jetzt
ist. Ich habe auch wenig Erinnerungen an den Film. Ich weiß, dass ich ihn gesehen habe. Also als Jugendlicher dieses eine Zitat, ich gehe jetzt in die Küche und pisse auf den Fisch, ist mir irgendwie hängen geblieben.
Ja, und dann serviert doch einer dem anderen den Hund vom anderen irgendwie, oder?
Ich weiß die Details nicht mehr, aber es ist irgendwie eskaliert.
Ja, es eskaliert völlig.
Ja, vielleicht muss man gucken, ob man den Originalen auch noch irgendwo nochmal kriegt und den vorher gucken, aber keine Ahnung, das will ich jetzt hier nicht zum Pflichtprogramm erklären, von daher schauen wir das, The Roses, ja, cool, auf Disney Plus. Mir. Ja, das ist schön, wenn du ich picke was und du sagst, vorab, es gefällt mir und dann wirst du ihn hassen oder so.
Nein,
ich kriegst es immer nicht hin, dass du ihn am Ende hast.
Du denkst das immer, nee, überhaupt nicht.
Was ist denn, was stimmt denn nicht mit Bob, dass er sowas jetzt auswählt?
Das wird meine Frau sagen.
Ja.
Was stimmt immer dem Bob nicht? Ja, übrigens, den Rosenkrieg.
Ja.
Gibt's nirgends frei verfügbar.
Das ist ja schade.
Schade. Also nirgends, was wir so haben. Nee.
Na gut. Ja, dann schauen wir den halt nicht.
Ja.
Genau. Ja, dann lassen wir es dabei gut sein für heute. Da war ja doch am Ende ein größerer Themenstrauß, als es am Anfang in unserer Liste sah, das so aus, als ob es eine kurze Sendung werden würde, war es dann wieder mal nicht. Aber so ist das eben immer. Christiane, danke, dass du zu Gast warst. Danke, dass du uns diesen fantastischen Formel-1-Film mitgebracht hast.
So schlecht war der gar nicht.
Der war überhaupt nicht schlimm. Ich hätte ihn sonst gewählt, Bob.
Ja, ich habe ihn ja auch auf meiner Liste gehabt.
Zwischen den Jahren.
Ich hätte ihn ja auch gewählt irgendwann. Naja gut, das kann man ja vorher nicht wissen. Das ist ja das Konzept hier.
Ja. Genau.
Ich hätte ihn auch gewählt irgendwann. Das passt auch perfekt zu diesem Film.
Ja, seit der Christoph mir diese Liste hier, also diese Regeln aufgezwungen hat, führe ich ja ein Google Doc Dokument, wo ich alle Filme, die mich interessieren, die ich hier picken will, drinstehen habe und dann immer jede Woche die rot markiere, die ich nicht nehmen darf, weil sie gestrichen sind und dann gucken muss, was ist in den anderen von den anderen, was will ich sehen? Und da stand er drin, da habe ich ihn jetzt heute rausgeschmissen. Mhm. Also insofern, er war auf der Liste, er hätte kommen können.
Ja. Bei mir nicht.
Genau, dann kommt jetzt halt was anderes, dann kommt jetzt The Roses und ich weiß nicht, Christiane, dich hört man bei der Wendeltreppe ins Nichts.
Wann geht's weiter bei euch?
Ah ja, genau.
Ja, wir sind jetzt gerade in der Planung der neuen Staffel und vorher könnt ihr mich aber auch im Spätfilm hören. Da ist ja jetzt die Jahresendfolge erschienen, die zweite. Und
viereinhalb Stunden.
Da hänge ich gerade drin, ja.
Hab ich schon durch.
Ich noch nicht und da bin ich demnächst auch mal wieder regulär zu hören in einer ganz normalen Folge. Und, ach Gott, da kommt ja noch so viel mehr im Spätfilm. Ihr könnt euch freuen.
Ja, ich hoffe, ich bin auch bald mal wieder im Spätfilm. Aber das ist
erstmal ist der Stefan
dran. Erstmal bin ich dran.
Ja.
Ja, ich habe schon wieder vergessen, welchen Film wir gucken, aber wir gucken ihn. Freue mich sehr.
Daniel hat mir am Wochenende noch gesagt, welcher das war, aber habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Tut mir leid.
Dann lassen wir uns alle überraschen. Klicken alle auf spätfilm.de und auf sneakpot.de, schreiben Kommentare, was Christian ja immer sehr vorbildlich tut. Also meistens einfach nur auf Christophs Audioqualität rumbasht, was aber völlig in Ordnung ist.
Und unter falschem Namen.
Oh, da hast du mich so erwischt.
Liebe.
Als ich mit Willems in der Sendung so, ah ja, guck mal, da hat der Bob hat kommentiert. Was der wohl gesagt hat, ah ja, das ist ja, das ist ja alles seltsam. Und dann nach der Sendung gehe ich rein ins Backend so, oh, das war die Christiane, das war gar nicht der Bob, wie blöd.
So fantastisch.
Ja,
ist immer Audioqualität und Lastenrad.
Ja, man muss sich ja treu bleiben.
Ja, absolut.
An deiner Audioqualität kann ich heute gar nicht so viel rummeckern.
Jetzt, schade. Also jetzt machen wir einen Punkt hier. Ich schalte gleich aufs andere Mikro um.
Oh, ja, dann geht's aber rund hier.
Hier, ist jetzt besser?
Oh Gott.
So ist gut, oder?
Oh Gott.
Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt dringend diese Sendung beenden. Danke fürs Zuhören, bevor das jetzt hier komplett Bonanza wird. Ihr wisst, was ihr tun müsst. Nächste Woche wieder einschalten. Danke fürs Zuhören. Danke, Christiane. Tschüss.
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 Tschaußen, ihr Banausen.